Bienvenue chez Les Copycats. Heute wird's iconic.
Wir begeben uns auf eine Reise durch großartiges Design und eines der ikonischsten Bauwerke des frühen 20. Jahrhunderts in Europa. Und wir erzählen auch, was queere Kultur und Feminismus damit zu tun haben. Zusammen reisen wir nach London, nach Paris, an die Côte d'Azur, was erstmal wirklich schön und entspannend klingt, aber das Wutpotenzial ist in diesem Fall wirklich besonders hoch. Denn heute sprechen wir über Eileen Gray und den mit Abstand fiesesten Clou der Architekturgeschichte, meiner Meinung nach, durch wahrscheinlich den bekanntesten Architekten des 20. Jahrhunderts.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Brit
und Julia.
Julia, wir sprechen heute ja nicht nur über Design, sondern vor allem auch über Architektur. Wer ist denn deine Lieblingsarchitektin?
Gute Frage. Vielleicht jemand, die in Berlin ziemlich viel zu sehen ist. Inken Baller, würde ich sagen. Aber ich muss gestehen, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge extrem in Eileen Gray verliebt und finde die Architektur auch mega cool. Wer ist denn deine Lieblingsarchitektin?
Ja, ich teile auf jeden Fall dein Bild zu Inken Baller. Die hat einfach 80er Jahre Berlin geprägt. Aber ich mag auch Mira Wahrhaftig richtig gerne. Das ist auch eine Architektin, die während der 80er in Berlin geschlechtergerechten Wohnungsbau betrieben hat. Voll spannend.
Voll früh auch.
Ja.
Ihrer Zeit voraus.
Absolut.
Ja, Brit, wir reden ja heute über Eileen Gray und das ist ja auch dein Metier, würde ich sagen. Du kommst ja aus der Architektur, richtig? Und ich habe das Gefühl, das wird heute ein emotionales Thema für dich.
Ja, voll. Also wir sprechen ja heute nicht nur über Eileen Gray, sondern über den Credit-Clou an ihr, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Mhm. Und den hat halt wirklich einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Architekt in Europa des 20. Jahrhunderts begangen. Und ich glaube, der wird halt von richtig vielen Leuten, die sich mit Architektur und Architekturgeschichte beschäftigen, richtig doll gefeiert. Und also nachdem ich mich jetzt für die Folge heute nochmal mit ihm auseinandergesetzt habe, konnte ich es halt auf gar keinen Fall. Deswegen, ich bin absolut biased und parteiisch heute.
Fantastisch.
Go Eileen.
Wenn du sagst, einer der größten Architekten des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen, hat man die Wahl zwischen Mies van der Rohe, Walter Gropius,
Bruno Taut vielleicht noch.
Bruno Taut und Le Corbusier.
Ja, zumindest in Europa.
Warum heißt es eigentlich Le Corbusier? Das habe ich mich schon immer gefragt.
Er hat sich, ich glaube, das war nach seinem Opa, der hatte ja nicht den Spitznamen, der Rabe oder die Krähe? Ich kann ja kein Französisch, Julia, das wird mir heute noch zum Verhängnis.
Also Le Corbusier ist ja sowas wie der Rabenmann. Aber ich glaube, der hieß eigentlich ganz anders. Das finde ich auch wild, dass du dich einfach so, und das wird halt ja genauso rezipiert. Also wenn du Bücher über ihn liest, wird ja nicht sein eigentlicher Name genannt, sondern der wird halt einfach von allen der Rabenmann genannt.
Ich weiß auch gar nicht, wie er wirklich heißt. Ja, wenn man jetzt kein Französisch kann, denkt man sich Le Corbusier, fancy. Wenn man jetzt hört, der Rabenmann, bisschen weird, ehrlich gesagt.
Na gut, aber starten wir mit der eigentlichen Protagonistin der heutigen Folge, Eileen Gray. Das Ganze beginnt 1878, da wird sie nämlich als Eileen Kathleen Murray Smith in Irland geboren, in Enniscorthy, und ist eines von 5 Kindern, das jüngste sogar. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist dann überhaupt dieser Name Eileen Gray zustande gekommen? Also ihre Mutter hat den Titel Baroness Gray von ihrem Onkel geerbt und daraufhin hat die Familie ihren Nachnamen in Murray Gray geändert und Eileen hat dann nur das Gray übernommen und sich fortan eben Eileen Gray genannt und diesen Adelstitel auch nie für sich benutzt. Und so kam das.
Genau, und man hört schon den Adelstitel, sie kommt wirklich aus einer gut situierten Familie, ist in einer recht luxuriösen Situation, sag ich mal, dass sie, ich glaube, arbeiten musste sie nie wirklich. Sie hat auf jeden Fall lange noch auch immer ein Taschengeld von ihrer Mutti bekommen. Eigentlich ist ein bisschen wie Zelda Fitzgerald vielleicht auch, über die wir vor 2 Folgen gesprochen haben. Also auf jeden Fall eine Frau aus einem gut situierten Hause, die dadurch auch gewisse Freiheiten vielleicht hatte im Leben.
Absolut. Und das erklärt vielleicht auch, dass sie als eine der ersten Frauen an der Slade School of Art studieren kann. Das ist eine der bedeutendsten britischen Kunstschulen, die ist in London. Und ja, mit diesem Studium beginnt sie 1898 und studiert dort 4 Jahre lang.
Ich find's krass, ich habe ein Klassenfoto oder ja, Jahrgangsfoto von ihr gesehen von der Uni. Und da waren jetzt, ich würde es mal grob schätzen, über 90% Frauen im Jahrgang. Was sich aber vielleicht auch daraus erklären lässt, dass ja Malerei auch so ein klassisches Schulfach, also ich wurde grad, zu Hause unterrichtet.
Eigentlich. Ich wollte gerade fragen, war es die Textilklasse?
Nee, das nicht. Also ich glaube, es war wirklich die Malereiklasse, aber es war ja so Sprachen, Malerei, das war so das, was man als junges Mädchen zu Hause vom Heimlehrer oder Lehrerin gelehrt bekommen hat. Das war jetzt nicht so, dass man Mathe- und Physikunterricht hatte. Das erklärt vielleicht den hohen Frauenanteil eben in dieser Kunstklasse. Es gab aber auch so eine Handvoll Männer, die so am Rand des Bildes standen.
Ja, das meine ich auch eben mit diesem, wenn du aus einem sehr guten Hause kommst, dann hast du natürlich diesen Privatunterricht genossen und dann hast du auch die Möglichkeit, auf eine dieser sehr guten Schulen zu gehen. Also ja, das meine ich damit, dass sich dadurch erklärt. Und Eileen Gray hat tatsächlich auch die Möglichkeit, viel zu reisen. Sie reist zum ersten Mal 1900 nach Paris. In diesem Jahr findet dort die große Weltausstellung statt. Und sie kriegt auch Unterricht, zum Beispiel an der École Colarossi in Paris und an der Académie Julien von 1902 bis 1905. Und das führt auch dazu, dass so dieses Interesse an den, ich sag jetzt mal, dekorativen Künsten geweckt wird. Also sie hat von Anfang an ein großes Interesse an den Möbeln, die da ausgestellt werden und an dem Handwerk, an den Inneneinrichtungen, also am Kunstgewerbe und am Kunsthandwerk.
Und ich finde es krass, die Weltausstellung war genau 1899, 1900, ne? Und das war das auch die, wo der erste fahrbare Gehsteig ausgestellt wurde?
Wow, ich weiß, das ist eine sehr spezifische Frage.
Ich hatte in der Uni sehr viele Seminare zur Weltausstellungsarchitektur. Das war irgendwie so ein Ding.
Ja.
Ich weiß nicht warum. Aber das war sehr cool. Weil es gab ja schon eine 20 Jahre vorher, für die, glaube ich, der Eiffelturm gebaut wurde. Der war, glaube ich, nicht für die 1900er. Aber ich glaube, dieser fahrbare Gehsteig war die von 1900. Also eigentlich ein Laufband. Aber das war so aus Holz mit so zwei Ebenen. Und man konnte draufsteigen und so ein bisschen dann übers Gelände fahren.
Hat sich nicht durchgesetzt.
Nee, aber ich finde es halt wild, weil gefühlt so, sag ich jetzt als alte Frau, so lange ist es ja noch nicht her. Also einfach wie krass, wie viel sich technisch entwickelt hat in den letzten 120 Jahren.
Mhm. Ja, also ich weiß keine Antwort auf deine Frage, aber ich glaube dir das jetzt einfach mal.
Und ich fand's halt spannend, weil Aline ja voll technikbegeistert auch war. Also sie hat ja auch relativ früh einen Führerschein gemacht. Sie ist total früh auf so Passagierflügen mitgeflogen. Also sie war so voll die Frau am Puls der Zeit, glaube ich.
Total, sie hat sich auch richtig früh schon ein Auto, also selbst ein Auto kaufen können. Ich glaube mit 28 hat sie einen Führerschein gemacht, was ja auch damals für eine Frau überhaupt nicht selbstverständlich war. Also das waren schon so die ersten Momente, wo sie ja diese Begeisterung für Technik und für alles Maschinelle und Fortschritt und so gehegt hat. Und interessanterweise, also es gab ja in der Zeit auch einen sehr starken Japonismus,
also Japan-Fan. Dasein.
Genau, dass man plötzlich Dinge, die man als vermeintlich japanisch eingeschätzt hat, Architekturen oder Innenausstattung total toll fand und es wurde eben auch auf der Weltausstellung 1900 ganz, ganz, ganz viel aus diesem Raum präsentiert und auch Techniken aus diesem Raum und Eileen Gray hat für sich so eine Begeisterung für so japanische Lacktechniken herausgefunden und das dann auch wirklich die nächsten Jahre total krass verfolgt. Also das fand ich super spannend. Sie ist dann nach Frankreich zurückgekehrt immer wieder und hat aber in London, in Soho, in einer Lackwerkstatt gearbeitet und hat beschlossen, sie möchte mit einem großen japanischen Lackkünstler, Seizo Sugawara hieß der, mit dem möchte sie zusammenarbeiten und von dem möchte sie wirklich alles über diese Lackkunst erfahren. Und das macht sie dann auch.
Ich fand's voll spannend, wie das vonstatten gegangen ist. Also du meintest ja schon, sie war in London in dieser Werkstatt und hat da quasi die Technik gelernt. Aber sie ist ja, also das war jetzt vielleicht auch ein bisschen salopp so beschrieben in ihrer Biografie. Aber sie ist halt vorbeigegangen am Schaufenster und das war ja so eine Werkstatt, die alte chinesische und japanische Lackwandschirme restauriert haben und sie fand es halt irgendwie voll interessant und ist reingegangen, hat gefragt, kann ich irgendwie bei euch ein bisschen mitarbeiten, ich würde das voll gerne lernen und hat dann halt so ein paar Wochen wie so ein Praktikum einfach gemacht.
Voll
also,
gut.
Richtig, voll die Intuitive auch, dass sie einfach so reingeht und sagt, ach, ich finde es spannend, kann ich mitmachen, so ein paar Wochen dann mitmacht und dann sich halt überlegt, okay, das macht mir so viel Spaß oder ist das so ein cooles Medium, mit dem ich irgendwie arbeiten will, ich suche mir jetzt die richtige Expertise.
Ja, und auch, dass man das quasi dann mitnimmt nach Frankreich, also dass sie das in London macht und dann sagt, okay, es macht mir so viel Spaß, ich will das in Paris eben auch machen. Und die also sie und Sugawara haben sich dann auch in ihrer Wohnung in Paris ein gemeinsames Lackatelier eingerichtet, wo sie das dann eben gelernt hat. Und da hat sie dann auch begonnen, diese Lackwandschirme zu entwerfen. Vielleicht nochmal als Erklärung, weil ich habe das total lange nicht verstanden. Also so ein Wandschirm ist einfach ein anderes Wort für so ein Paravent, also so ein Raumteilelement. Genau, weil Wandschirm fand ich irgendwie ultra verwirrend, das Wort.
Wenn man dann denkt, irgendwie an einen Lampenschirm, der irgendwie an der Wand hängt oder
genau,
so.
Genau, genau. Also im Prinzip auch ein Architekturelement.
Und dieses, ja, das auf jeden Fall. Also es, ja, genau, Raumtrenner. Es wirkt irgendwie im Raum, es ist aufstellbar. Man kann es ja auch als Wandbekleidung oder sowas nutzen. Und es ist einfach auch voll die spannende Technik, fand ich, weil man ja wirklich 20 bis 40 Schichten auftragen muss von diesem Lack, damit das irgendwie diese Tiefe bekommt und diese Wirkkräftigkeit. Und das muss dazwischen dann immer trocknen. Also es ist ein super langwieriger Prozess. Es braucht super viel Handwerksfertigkeit und Feingefühl. Und sie hat dadurch sogar so eine Lackdermatitis, heißt das, entwickelt. Also ein Hautausschlag, der typisch war für Leute, die mit Lacken arbeiten.
Ja, das hatte ich auch noch nie gehört. Und das ist wohl auch sehr schmerzhaft. Also es hatte sie so an den Händen und ja, genau.
Es war so beschrieben von wegen, ja, sie hat es halt, aber sie hat nie gemault deswegen und irgendwann war sie dann auch immun. Also
okay, wow.
Es wurde so ein Bild von so der starken Frau, die für ihr Werk irgendwie, da ist ihr alles egal, jedes Leiden.
Was dich nicht umbringt, macht dich stärker.
Was ich noch richtig wild auch fand, diese Wohnung, in der sie das Atelier hatte, zusammen mit diesem japanischen Lackkünstler, die hat sie ja erstmal 1907 gemietet. Dafür hatte sie ihre Mutter gefragt, ob die ihren Unterhalt quasi erhöhen kann und die Mutter hat zugestimmt. Dann hat sie die ein paar Jahre später gekauft und da hat sie bis zu ihrem Tod mit 97 Jahren gewohnt.
Also mit Unterbrechungen, aber das hatte sie immer als
Jahre,
Base.
Genau. Diese Eigentumswohnung, die quasi mitten in Paris war, irgendwie direkt so ums Eck von der Seine gelegen. Also, ja, living the dream, würde ich sagen.
Wahrscheinlich hat sie die für ein Apfel und ein Ei damals bekommen.
Ja, würde ich auch nicht mehr abgeben dann.
Ja, also genau, 1910 hat sie dann mit Sugawara zusammen auch eine eigene Lackwerkstatt richtig eröffnet. Also dann sind sie von diesem kleinen Atelier in eine richtige Lackwerkstatt in Paris gezogen. Und zu ihren Kundinnen und Käuferinnen haben die Frauen vom Pariser Seine-Ufer, vom sogenannten Rive Gauche, also das linke Seine-Ufer, gezählt. Das waren Künstlerinnen, das waren Schriftstellerinnen, das waren Kreative, die haben sich eingesetzt für das Recht zu wählen und für das Recht auf Selbstentfaltung. Also sie, wie sagt man, zirkuliert da in Kreisen, die total fortschrittlich für die Zeit auch feministisch sind und ja, da fühlt sie sich zu Haus.
Ich habe zur Vorbereitung eine Publikation gelesen über Eileen Gray auf Englisch mit dem Titel Sapphic Modernity. Das ist irgendwie schwer zu übersetzen, aber der Begriff Sapphic kommt ja von Sappho, der antiken Dichterin auf Lesbos, nach der lesbisch sein quasi benannt ist oder nach Lesbos. Mhm. Und das wird im Englischen eigentlich als Synonym für lesbisch sein benutzt.
Sapphic ist, also lesbisch, ja genau.
Und das ist halt das erste Buch, das die Biografie und auch das Werk Eileen Grays aus einer queer-feministischen Perspektive betrachtet. Mhm. Vorher waren eigentlich alle, die über sie geschrieben haben, und das passierte erst relativ spät, weil sie durch den Credit Claw, über den wir heute sprechen, ja, von der Bildfläche verschwunden war, auf verschiedensten Ebenen. Vorher haben vor allem Männer über sie geschrieben und die haben halt, das war super spannend, wenn sie über ihr Liebesleben geschrieben haben, war es halt voll oft so, ja, da hatte sie diese eine Frau und die haben voll viel zusammen rumgehangen eine Zeit. Naja, aber dann kam dieser eine Typ und der war voll cool und der konnte voll viel und dann wurde immer so voll der Fokus auf diese Beziehung, die sie mit einem Mann hatte, gelegt und was der alles beigetragen hat irgendwie zu ihrer Entwicklung und diese Beziehung, die sie tatsächlich hatte mit Frauen, wurden so abgewiegelt. Und dieses Buch schaut halt einfach aus einem anderen wissenschaftlichen Blick drauf und hat auch ihre Kundenkarteien untersucht und die Kreise, in denen sie sich bewegt. Und es war halt wirklich so, dass es wie so eine feministisch-lesbische Szene zu der Zeit in Paris gab und ihr Kundenstamm größtenteils aus Frauen bestand.
Sie hatte auch mit mehreren ihrer Kunden was, also das lässt sich nachweisen. Genau. Also voll.
Sie hatte was mit einer, ich glaube, die war eigentlich aus Deutschland, einer Sängerin, Damia, in den 20er Jahren.
Ja, da kommen wir aber später noch zu. Wir befinden uns ja
okay,
erst in den 1910er
Jahren. Okay, sorry, ich greife vorweg.
Ja, genau. Ich meine, das ist dann halt verschmolzen, so wie man sich das auch vorstellt in Paris in der Zeit.
Ja.
Kundinnen sind auch nichts anderes als Lovers. Und
okay, das ist jetzt eine steile These. Kommt jetzt auf den Bereich vielleicht auch an.
Ja, aber also was sich auf jeden Fall sagen lässt und was auch in diese Zeit fällt, ist, dass sie also dass sie mit ihrer Freundin Evelyn Wilde sehr viel gereist ist. Du hast es ja auch schon gesagt, dass sie total viel reist. Also an die Côte d'Azur zum Beispiel, wo später ihr Haus auch stehen soll. Sie reist nach Tunesien, wo sie ganz begeistert ist von den weißen Häusern mit den flachen Dächern.
Das war auch voll der Trendreisespot in den 1910er, ja, 20er, ja, ne?
Und wenn ihr euch merkt, weißes Haus, flaches Dach, ja, vielleicht wäre das mal
Slogan.
Ganz gut.
Reiseslogan.
Weißes Haus, flaches Dach.
Tunesien.
Und du mittendrin. Genau, und sie liebt auch die Wüste in Nordafrika und lernt dort auch mit Evelyn Wilde zusammen das Weben und das Färben von Wolle mit natürlichen Farben, denn die beiden planen zusammen eine Teppichproduktion. Und als sie wieder zurück sind, mieten sie auch Räume dafür an, für ihre Weberei und firmieren dann eine Zeit lang als Gray and Wild, und das liebe ich.
Ja, und Eileen macht quasi die Designs und Wild kümmert sich um die Produktion und den Verkaufen.
Genau, genau. Es könnte auch ein guter Lana Del Rey Song sein, finde ich. Gray and Wild.
Oh mein Gott, ja, ich höre es schon in meinem Gehörgang leise klimpern.
1912 unternimmt Eileen Gray dann zusammen mit ihrer Schwester Thora, auch ein cooler Name, eine Schiffsreise in die USA. Du hast es ja auch schon gesagt, sie ist total begeistert von dieser Schönheit, von diesem Ozeandampfer. Das ist auch nochmal spannend für ihre spätere Arbeit und von den New Yorker Wolkenkratzern. Und in dieser Zeit hat sie ganz viele Skizzen auch angefertigt. Das fand ich spannend, von der Aufteilung des Schiffs, von den Schiffskabinen. Sie ist fasziniert von der Geschwindigkeit und von der Bewegung. Und das passt natürlich auch so generell zu dem, was du gesagt hast, dass sie eben gerne Auto fährt, dass sie Eisenbahnen liebt, Flugzeuge, Schiffe. Und ja, 1913 ist sie auch das erste Mal in einem Doppeldecker mitgeflogen. Und ja, ich würde schon sagen, das kann man sehr gut in ihrer Arbeit auch sehen, diese Begeisterung für dieses Maschinenzeitalter.
Das, und es ist halt auch, es geht voll oft um so beschränkte Räume, die teilweise vielleicht auch mit irgendwie verstellbaren Möbeln oder mit multifunktionalen Möbeln benutzt werden können. Also auf so einem Reisedampfer oder im Flugzeug hat man halt nur pro Person beschränkten Raum, den man irgendwie für verschiedene Nutzungen, ich weiß nicht, schlafen, wohnen, essen, leben, wie auch immer, ja, umwandeln muss. Ich glaube, das ist auch voll der Aspekt. Und gibt es auch super viel, also in der Architekturgeschichte super viel Forschung zum Einfluss von so Reiseschiff-Entwürfen auf, ja, Innenarchitektur und Architektur der Zeit. Also gerade dieses, ja, als neues technisches Bewegungsmittel, das hat sich dann vom Reisemittel auf die Architektur quasi übertragen und das total beeinflusst. Mhm. Auch super spannend. Mhm.
Ja, in dieser Zeit tritt Eileen Gray auch immer mehr so als Lackkünstlerin in die Öffentlichkeit. Sie stellt auf eine Einladung hin, auch in der Société des Artistes Décorateurs, mehrere Arbeiten aus. Und hier wird ein französischer Modedesigner auf sie aufmerksam. Jacques Duquet heißt er. Generell ist sie sehr viel auch so in ModeschöpferInnenkreisen unterwegs. Das finde ich ganz spannend. Auf jeden Fall ist der Sammler und auch Mäzen und fördert fortan ihre Karriere. Sie fertigt auch einige Arbeiten für ihn an, aber sie merkt auch da schon, dass sie diese Verpflichtungen, die damit einhergehen, wenn du eben produzierst für Sammler, für Mäzene, dass sie das eher nervt und sie sich ihre Unabhängigkeit auf jeden Fall behalten will. Also das ist etwas, was sie schon sehr früh merkt.
In ihrer in den Biografien über sie ist es voll oft so, dass sie so beschrieben wird, dass sie eine schwierige Person war.
Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen.
Das ist halt einfach so, das, na, ist ja halt auch so eine Geschichtserzählung von Frauen, die eben nicht angepasst sind an die Gesellschaft, mhm, und die eben nicht heiraten und Kinder kriegen, sondern vielleicht sich eine Arbeit suchen und dann das auch noch selber vertreiben, die dann vielleicht auch in gewissen Situationen einfach hartnäckig sein mussten. Also das wird dann später auch nochmal Thema, dass halt Leute oft auch einfach nicht gezahlt haben und so. Also da kann man halt auch nicht einfach so die liebe süße Maus sein, sondern muss man einfach selbstbewusst auftreten und sagen, ich bin hier eine ernstzunehmende Künstlerin, Handwerkerin, und es geht ja auch um geschäftliche Sachen. Und das wird ihr so im Nachhinein immer ausgelegt, als wäre sie so schwierig. Das sind schlimme, da gibt's gerade für sowas gibt's so schlimme Bezeichnungen wie stutenbissig oder Haare auf den Zehen, die, glaube ich, heute hoffentlich niemand mehr sagt. Aber es ist halt immer so, ja, schwierige Frauen sind halt oft die, die es dann aber irgendwie zu was gebracht haben, ne? Auch, muss man sagen.
Now my mother said, Cheryl, when you get older, I wish you'd hurry to get older so that you would settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, it's like I don't have to marry one.
ja, in den folgenden Jahren, wissen ja vermutlich viele von euch, findet dann der Erste Weltkrieg statt. Also da ist erstmal nicht mehr.
Wissen hoffentlich alle von euch.
Ja, manchmal hat man das ja nicht mehr so auf dem Schirm. Ja,
Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen.
10er Jahre, ja.
Auf jeden Fall ist dann erstmal nicht mehr so viel mit Künstlerinnen-Dasein. Und was ich ganz spannend fand, war der Fakt, dass sie für 6 Monate während des Ersten Weltkriegs einen Ambulanzwagen fährt, tatsächlich. Also ja, das ist der Vorteil. Du hast einen Führerschein, du liebst Autos, why not? Also um da zu zeigen, sie hat eine pro-französische Einstellung, sie setzt sich ein für ihr, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, Vaterland, fährt sie diesen Ambulanzwagen in dieser Zeit.
Es gab in Paris ja eine richtig große Gruppe an, wie sagt man, heute sagt man Expats, also einfach Leute aus anderen Ländern, die da quasi gelebt haben und gearbeitet haben, weil sie irgendwie die kreative Szene da mochten. Mhm. Und es, ja, es war einfach in der Zeit des Ersten Weltkriegs, gab es halt auch einfach viele Anfeindungen gegen AusländerInnen. Und das war so ein typischer Job für gut gestellte Expats, in Anführungszeichen, die da gelebt haben, dass sie sich nützlich machen konnten für Frankreich, ohne sich aber in Gefahr zu begeben, ehrlich gesagt. Mhm.
Ja, hat sie gut gelöst.
Aber ich finde es irgendwie, die Vorstellung, dass sie dann mit so einem wehenden Schal, mit so, ich weiß nicht, wie schnell ein Auto damals fahren konnte, 30 km/h, irgendwie durch die Pariser Straßen brettert und so, hup, hup, lasst mich durch, hier kommt der kranke Transport. Weiß ich nicht, also irgendwie ist es ein ganz cooles Bild auch.
Apropos cooles Bild, sorry, ich mache heute die super Überleitung die ganze Zeit. Wehender Schal und im Auto und so. Jetzt kommen wir auch zu der Zeit, wo sie Damien datet, diese französische Chansonsängerin. Es war ultra schwierig, die auf Spotify zu finden, aber ich hab's getan.
Hast du sie gefunden?
Ja, ich habe ein paar Chansons heute gehört in der U-Bahn.
Geil.
Oh, das war schön.
Mit wehendem Schal auch, hast du das Fenster aufgemacht in der U-Bahn und den Wind genossen?
Ja, mehr oder weniger. und über die, also die beiden führen eine Zeit lang eine Beziehung und da sind auch die lustigsten Gerüchte über die im Umlauf. Also zum Beispiel, dass man die beiden Frauen gesehen haben, wie sie im offenen Sportwagen zusammen mit Damias Haustier, einem Panther.
Das ist so, wortwörtlich ist es wild.
Über die Boulevards der französischen Hauptstadt brettern. Also das finde ich auch ein schönes Bild. So diese Geschwindigkeit, lesbische Liebe.
Ein Panther.
Ich stelle mir es einfach schön vor. Der Krieg ist vorbei, man ist frei und wild. Aber tatsächlich ist das auch etwas, was Eileen Gray eher versucht hat, was heißt geheim zu halten. Aber ja, es war halt trotzdem, obwohl es Paris war, obwohl es die 20er Jahre waren, jetzt nicht so, man sagt, super cool, ich bin, ich date eine Frau. Und also das war etwas, worüber sie bis zu ihrem Tod zum Beispiel super ungerne gesprochen hat. Aber vielleicht hat sie halt auch einfach genervt, dass sie, dass die Leute das so ein bisschen fetischisiert haben.
Ich glaube, das war gar nicht so das Ding, also ich glaube, es wurde einfach nicht ernst genommen. Es war gar nicht so unüblich in der Zeit, dass man gesagt hat, ja, vor der Ehe kann man irgendwie, keine Ahnung, auf einer Mädchenschule oder so, klar, da passiert mal was, aber das war dann halt einfach, man war sich nah als Frau, das war jetzt kein Lebenskonstrukt einfach, also das wurde, glaube ich, einfach nicht verstanden.
Eher so, das ist eine Phase.
Ja, und sie hatte ja zum Beispiel auch die Freundin, mit denen sie zuerst nach Paris gezogen sind, die eine hat dann ja auch immer so Crossdressing betrieben, hat sich später auch nur einen männlichen Namen gegeben.
Mit der war sie übrigens auch zusammen.
Ja, genau, und konnte sie dann ja auch immer so an Orte bringen, wo man nur mit in Begleitung eines Mannes hin konnte. Was ich aber cool fand, dass man dann, wenn man halt sich in Männerkleidung oder irgendwie mit sich ein Schnurrbart macht und so, dass man dann irgendwie trotzdem in diese Spaces gekommen ist. Es ist halt irgendwie, es klingt immer trotzdem viel freier, als man sich das heute vorstellt.
Aber ich muss echt sagen, ich hätte so gerne einfach mit ihr studiert oder so. Oder
ich hätte einfach gern mit ihr so ein bisschen Charleston in irgendeiner Kellerbar getanzt oder so in Paris. Und dann hätte ich gern so eine Zigarette in so einem Zigarettenhalter und so eine Wasserwelle mir gelegt.
Dieser Zigarettenhalter ist dein Ding irgendwie. Das ist schon mehrfach, hast du das erwähnt.
Ich finde Rauchen richtig eklig, aber irgendwie ist es halt, es hat Style mit so einem goldenen Zigarettenhalter. Mhm. Und dann hast du noch den Panther an alleine hinten im Cabrio. Und was ich noch richtig cool fand, sie hat für Damia, also die Sängerin, mit der sie zusammen war, ja auch einen Spiegel entworfen und einen Stuhl. Und zwar, der heißt Sirenenstuhl, Siren Chair. Mhm. Und es ist sehr klassisch, also mit so einem Samtpolster und so einer breiten Lehne, dunkles, lackiertes Holz. Also es ist schon sehr klassizistisch, ein bisschen fast antik irgendwie angehaucht. Und die Rückenlehne ist halt geschnitzt als Sirene, die so ein Seepferdchen hält. Und eine Sirene ist ja aus der antiken Mythologie ein betörendes Meereswesen. Wesen, das mit seinem Gesang die Seefahrer bezirzt.
Und ins Unheil stürzt.
Ja, und dann hat sie für ihre Liebhaberin, die halt Chansonsängerin ist, einen Sirenenstuhl gemacht.
Mega.
Oh mein Gott, bitte, Eileen, mach mir auch einen Sirenenstuhl. Schnitz mir mal einen Stuhl. Mach mir einen Podcaststuhl.
Tatsächlich erhält.
Halt, stopp, jetzt rede ich.
Okay. Gut, dann tu es. Okay.
Vielleicht an dieser Stelle kann man ganz gut eine unserer Kategorien einfügen, die ich mitgebracht habe. Und zwar.
Credit, more like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Wo wir gerade über Eileen Gray und ihre Beziehung sprechen, gibt es was, was ich unbedingt in den Schredder werfen will. Und zwar das Konzept, ich kenne es nur auf Englisch, der Historically Close Friends.
Ja, absolut. Ziemlich beste Freunde.
Ja, so kann man es auch übersetzen. Also, ja.
Einfach immer die, also ich glaube, das ist in allen Bereichen, in allen Wissenschaftsbereichen das Gleiche. Wenn zwei Frauen in der Geschichte miteinander close waren.
Oder zwei Männer, Goethe und Schiller.
Dann wird immer gesagt, ne? Ja, sie waren wie Schwestern.
Sie lebten 30 Jahre zusammen und teilten sich ein Bett. Aber sie waren gute Freundinnen.
Genau, sie waren unglaublich eng miteinander. Und also ich finde das auch witzig, weil sich dann, also diese WissenschaftlerInnen, die darüber schreiben, sich auch so anscheinend so total ernst nehmen und wirklich dann allen Ernstes schreiben, die Eifersucht war groß, als irgendwie die eine das und das machte und so, aber gar nicht diesen Sprung wagen und sagen, ja, vielleicht war die Eifersucht auch groß, weil es eben keine Freundschaft war, sondern weil es eine Liebesbeziehung war.
Ja.
Und ja, dieses Phänomen, das so mit aller Kraft zu unterdrücken, einfach zu sagen, die Person hatte eine gleichgeschlechtliche Beziehung, das gehört auf jeden Fall geschreddert. Da stimme ich dir hundertprozentig zu.
Und es ist halt, wie komme ich dahin? Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich dieses Buch gelesen habe über die sapphische Moderne, das eben einfach Wissenschaft aus einem anderen Blickpunkt, weil die Autorin einfach selber, ne, aus der Community ist, betrachtet. Und das ist halt super wichtig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was gerade erst so aufkommt im Wissenschaftsbetrieb, dass es halt total wichtig ist, Geschichte aus anderen Gesichtspunkten zu beleuchten oder von anderen Standpunkten, nicht nur von einem Heteronormativen aus, weil man einfach auf manche Sachen als vielleicht heterosexuelle Person, die in einem heterosexuellen Gesellschaftskonstrukt lebt, gar nicht nachvollziehen kann. Oder na, man dachte halt, okay, das waren arme Maler, die haben zusammen in einem Bett geschlafen, aber diese Option denkt man nicht mit, wenn das für einen selber im Kopf gar nicht präsent ist, dass das eine Option sein könnte. Also es ist super wichtig, zeigt es nochmal, dass eine diverse Forschung betrieben wird, auch von diversen Personen, die eben Dinge anders verstehen können, vielleicht als es bisher verstanden wurde. Und ja, deswegen, auch ich finde, das kann man auf jeden Fall shredden. Ich muss ganz ehrlich sagen, das verleitet vielleicht auch dazu, dass man Sachen überinterpretiert. Ich habe nämlich gelesen, Eileen Gray hatte ein Hausmädchen oder eine Haushälterin, die, glaube ich, mit 19 bei ihr angefangen hat und dann jahrzehntelang bis zu Eileen Grays Tod, ich glaube fast 50, 60 Jahre oder so, für sie gearbeitet hat und ihr immer treu blieb. Und da haben bei mir dann direkt auch schon so die Glöckchen im Hinterkopf geklingelt, dass ich dachte, ja gut, also entweder war Eileen halt eine richtig gute Arbeitgeberin oder vielleicht war da auch was anderes. Also es verleitet dann auch schnell zu Überinterpretationen. Aber wenn es irgendwie, oft gibt es ja auch Briefverkehr oder schriftliche Beweise und man muss ganz, also vor allem der Punkt, mit dem wir teilten uns, sie teilten sich jahrzehntelang im Bett. Das ist ein ganz guter Hinweis, dass es vielleicht doch nicht nur die Freundschaft war. Also das, weg damit.
Das hat doch sogar auch einen Namen, Queer Erasure, glaube ich, ist der Fachbegriff? Fachbegriff.
Das kann gut sein. Also gut. Ich kenne es tatsächlich nur als Historically Close Friends, vor allem von der Supergroup Boy Genius. Jetzt nochmal eine kleine popkulturelle Referenz. Aber genau, drei queere Musikerinnen, die sich zu einer Supergroup zusammengetan haben und die sich auch selber als Historically Close Friends betiteln.
Danke für den Einwurf. Zurück zu Eileen Gray. Tatsächlich erhält Eileen Gray in dieser Zeit, also 1919, da ist sie auch schon 41 Jahre alt, ihren ersten Großauftrag. Und zwar von der Modeschöpferin Madame Mathieu Lévy. Und die möchte sich von Gray ihre komplette Wohnung einrichten lassen in der Rue de Lothar. Und Gray hat da weitgehend freie Hand. Und das ist ja tatsächlich auch ihre erste Arbeit als Gestalterin von ganzen Räumen, als Innenarchitektin quasi. Und ja, als Autodidaktin ist das wahrscheinlich eine super spannende Aufgabe, da zu sagen, ja, ich nehme das an, ich mache das. Und das hat dann auch 5 Jahre tatsächlich gedauert, bis die ganze Wohnung fertig war. Aber mit Erfolg. Also es wurde total gelobt, Fotos und Artikel darüber. Und wie ich gehört habe, Britt, bist du auch großer Fan.
Ich finde es so cool. Also falls ihr jetzt nebenbei beim Hören gerade das Handy mal irgendwie aus der Hosentasche holt, wenn ihr gerade irgendwie am Putzen oder Staubsaugen seid, googelt mal Eileen Gray Rue de Lota, also einfach L-O-T-A. Es gibt nur Schwarz-Weiß-Fotos leider davon, was den Eindruck ein bisschen dämpft. Aber es ist mega. Es ist nach der Villa E 1027, über die wir später sprechen, glaube ich, wirklich mein Liebling aus ihrem Oeuvre. Vor allem der Eingangsbereich. Also sie hat für den Eingangsbereich dieses Apartments Wandschirme oder Wand, wie sagt man das?
Paravents.
Das sind kein Paravents, sehr fest an der Wand. Also es sind Wandverkleidungen, so, Vertäfelungen quasi, Lackvertäfelungen geschaffen, die aber aus Kuben bestanden in verschiedenen Farben. Sie hat immer sehr gedeckte Farben benutzt. Sie hat über 450 Lackquader in Mattgrau, Gold und Silber verspringend angeordnet. Man steht da drin, man sieht es auf dem Foto, man wird so reingesogen. Ganz hinten ist so eine ganz schmale Tür, durch die man ins Apartment kommt. Und es muss sich angefühlt haben, als würde man in so eine Pyramide hinabsteigen, sich so Pharaonengrab gleich angucken. So wirkt es auf mich.
Was ja auch total in die Zeit passt, weil gerade zu, also ich glaube 1922 wurde die Grabkammer von Tutanchamun entdeckt. Und es gab so total den Ägypten-Hype in dieser Zeit. Und ganz viel von den Möbeln, die sie auch entworfen haben, erinnern so ein bisschen daran. Ja. Und das ist natürlich super cool, wenn du dann so mega en vogue, wie wir in Paris sagen, bist. Oui. Und ich finde es auch süß, dass sie so quasi ihre, also das, was sie gelernt hat, diese Lackmalerei anwendet, aber eben auch darüber hinausgeht und Möbel entwirft, die irgendwie auch anders sind. Also sie macht ja nicht alles mit Lack.
Und vor allem, sie hat ja angefangen mit diesen Raumteilern, dass er einfach so ein Paravent ist, der sich zusammenfaltet. Aber sie bringt es ja ins Plastische, indem sie diese Würfel macht. Und Lack ist ja ein super glänzendes Material. Das heißt, je nachdem, wie du das beleuchtest, ergibt sich total das Farbenspiel, das reflektiert total. Je nachdem, wo du stehst und dich bewegst im Raum, ändert sich auch deine Wahrnehmung. Alles spiegelt sich um dich rum. Also das Gehen durch den Raum wird voll das Erlebnis dadurch, dass sich halt durch die Belichtung alles ändert. Und ja, das mit dem Ägypten ist auch nochmal ein guter Hinweis. Im Wohnraum selber hat sie zum Beispiel so eine Straußeneilampe entworfen, die irgendwie über dem Kamin hängt. Und so ein richtig geiles Daybed, also so ein Tagessofa. Ich glaube, es heißt Pirogue. Du kannst es jetzt nochmal schön auf Französisch bitte aussprechen, Julia.
Ja, es ist eine Chaise Longue und das heißt Pirogue.
Pirogue, also ein Pirogue-Sofa, das einem polynesischen Kanu oder einem ägyptischen Kanu nachempfunden ist. Das sieht aus wie so ein riesiges Blatt auf Stelzen ein bisschen.
Das mag ich auch gerne,
Sie dann auch immer, sie hat es ja auch immer mit so Fellen belegt und mit Kissen, also mit so total reichen Stoffen. Und also ich könnte, die Wände waren komplett mit diesen Lackwandvertäfelungen, die so ein bisschen mehr nachahmen verkleidet. Also da kann man sich richtig vorstellen, dass einfach rumliegen und vor sich hin Tagträumen Hobby war in der Zeit. Und ich möchte es gerne da machen.
Und diesen Drachensessel, diesen sogenannten Fauteuil au Dragon, den hat sie, glaube ich, auch für die Wohnung entworfen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Genau, also es gibt von ihr diesen, auf Englisch heißt der Serpentstuhl. Also auf Deutsch ist es Drachenstuhl, Serpent ist ja eher so eine Schlange.
Das passt aber dann auch eher zu diesem ägyptischen Vibe.
Ja, und es ist so ein niedriger Lehnstuhl aus rotem Lack. Und als Lehnen sind dort aufgerichtete Schlangen mit so gelben Tupfen. Und dieser Stuhl,
das ist so wie so ein Sirenenstuhl. Aber Serpent Chair, das ist einfach alles, es hat... Ja,
und ich glaube, das wurde auch so, kann ich mir vorstellen, in so 50er, 60er Jahre Kleopatra-Filmen oder so wieder aufgegriffen, dieses Motiv. Also das kann man sich da richtig vorstellen. Und der hat voll die spannende Geschichte, dieser Stuhl. Der wurde nämlich später von Yves Saint Laurent gekauft und war in seiner persönlichen Sammlung. Und als diese nach seinem Tod 2009 aufgelöst wurde.
Ach so, Yves Saint Laurent.
Yves Saint Laurent.
Modedesigner.
Ach so, ich dachte, ich hätte es falsch ausgesprochen.
Noch kurz dazu sagen, weil das vielleicht auch manche nicht wissen. Ja. Also genau. Und das spricht ja auch nochmal so für ihre, irgendwie diese Modeleute fanden sie alle super cool.
Die haben halt einfach Ahnung. Ja. Muss man einfach so festhalten. Genau, auf jeden Fall als, natürlich erstmal der Stuhl von Eileen Gray, dann aus dem Nachlass Yves Saint Laurent, der einer der bekanntesten Modedesigner auch des 20. Jahrhunderts war. Das wurde 2009 dann eben versteigert, dieser Nachlass von ihm. Und dieser Stuhl hat den bis dahin höchsten Preis für ein Möbelstück aus dem 20. Jahrhundert bekommen, gewonnen. Wie sagt man das? Er wurde ersteigert.
Erbracht.
Willst du raten, wie viel es war für einen Stuhl?
Also wenn es der bis dahin höchste Preis vielleicht wirklich über eine Million?
21,9 Millionen.
What? Okay, crazy. Aber das ist auch tatsächlich nicht das einzige Werk, was extrem teuer versteigert wurde. Dazu kommen wir später nochmal. Auf jeden Fall hat dieser Erfolg, den sie mit dieser Wohnung hatte, mit ihrem Erstlingswerk ja eigentlich, also zumindest in der Größe, sie total ermutigt, da dran zu bleiben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie sich ihre eigene Galerie eingerichtet hat, in der sie dann ihre Lackarbeiten und ihre Teppiche ausstellen und natürlich auch verkaufen wollte.
Und die hat einen richtig guten Namen, wie ich finde. Sie hat es nämlich benannt, jetzt Jean Désert.
Ja, genau, Jean ja. Désert. Die hat sie 1922 eröffnet und der Name kommt einerseits von ihrem damaligen Lover, Jean Baldovici.
Den Namen kann man sich schon mal merken.
Dazu kommen wir gleich nochmal. Und Désert, weil sie einfach die tunesische Wüste toll fand.
Ja, die sie ja bereist hatte, als sie die Teppichwebtechniken oder Wollverarbeitungstechniken gelernt hat. Also es war vielleicht auch einfach eine schöne Erinnerung. Und es klingt natürlich auch, wir haben gerade gelernt, also so exotisches, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dieser Begriff ist ja irgendwie auch nicht so easy, aber dieses andere Kulturen rezipieren und vielleicht neu designen, also das ist ein bisschen der Ruf nach der Ferne, der Sehnsüchte schafft.
Absolut.
Das hat sie im Titel damit drin.
Jetzt nochmal zurück zu den unangenehmen Themen. Jean Baldovici, das ist ein französischer Architekt mit rumänischen Wurzeln. Sie lernt ihn 1921 kennen und er ist 15 Jahre jünger als sie.
Das wusste ich gar nicht.
Ich habe es total übertrieben erstmal, aber also 15
er war 100 Jahre jünger als sie.
15 Jahre jünger ist trotzdem zu der damaligen Zeit. Also sie ist 42, ja, ist schon trotzdem ein Stretch, sage ich mal. Und die beiden werden ein Paar und er stellt sie dann auch, naja, wir haben ja schon drüber gesprochen, den bedeutenden Architekten der damaligen Zeit vor, unter anderem auch Walter Gropius und unter anderem auch Le Corbusier, der Krähenmann, nee, der Rabenmann.
Bam, bam, bam.
Tatsächlich muss Eileen Gray die Galerie Jean Désert und auch ihre Lackwerkstatt 1930 wieder schließen. Also die Verkäufe sind nur so mäßig, der Erfolg ist auch nur so mäßig. Und für sie markiert das auch ein Ende der Dekorationskunst in diesem Sinne und auch der Lackkunst, weil sie sich mit Feuereifer auf ein ganz neues Projekt gestürzt hat, unterstützt und ermutigt auch durch Jean Baldovici.
Männer? Wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden es mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen.
Nachdem Julia jetzt das Kapitel Design bzw. das Kapitel Galerie schon so ein bisschen geschlossen hat für Eileen Gray, machen wir nochmal einen kleinen zeitlichen Rückschritt und öffnen das Kapitel Architektur. Eileen Gray hat nämlich schon Mitte der 20er angefangen, sich nicht nur für Architektur zu interessieren, sondern auch aktiv Grundrisse zu zeichnen. Sie hat sich Entwürfe aus Architekturzeitungen genommen von bekannten Architekten, zum Beispiel Adolf Loos, und hat die umgezeichnet und quasi ihre eigenen Entwürfe daraus gemacht und versucht, die zu verbessern. Und sie hat sich auch ganz eng mit Räumen, die sie eine Zeit lang bewohnt hat, wie zum Beispiel der Schiffskabine, über die wir schon gesprochen haben, auseinandergesetzt, dieser beschränkte Raum, und hat sich den als Grundriss aufgezeichnet oder auch Hotelzimmer, in denen sie war, und hat das umentworfen und versucht, das funktionaler zu machen und besser auf ihre Bedürfnisse anzupassen, und hat sich so ein bisschen Architekturzeichen und die Auseinandersetzung mit ihrer Architektur angeeignet. Mhm. Und es gibt einen Wendepunkt, haltet euch fest. 1924 wird nämlich in der holländischen Zeitschrift Wendepunkt eine Sonderausgabe über Eileen Gray gemacht, wo vor allem eben auch ihre Möbelentwürfe gezeigt werden. Es ist ein ausführlicher Artikel von Jean Baldovici, der über sie geschrieben hat da drin. Und man muss sagen, das hat so gemischte Gefühle hervorgerufen. Also die Tagespresse hat es wirklich runtergeputzt und fand ihre Möbel total bizarr. Aber gerade die Architekturwelt fand es total cool, was sie gemacht hat. Also die haben eine richtige Visionärin in ihr gesehen. Und das war auch so der Punkt, warum Baldovici angefangen hat, sie zu unterstützen und zu sagen, mach doch mehr mit Architektur. Ne, du kannst das, das ist eine coole Sache sozusagen. Also
ja, und gerade auch, also das war ja auch total ihr Ding. Also viel der Architektur hat sich ja auch so an diesem Maschinellen, an dem Industriezeitalter orientiert. Also zum Beispiel Eisen und Beton und Stahl und sowas. Das war ja total en vogue, wie wir in Paris sagen. Und das ist ja auch total ihr Ding gewesen. Also das, was sie auch gut fand. Ja, sie war bereit, das sage ich jetzt mal so.
Ja, und vom Entwurf eines Interieurs, also der Gestaltung eines Innenausstattung eines kompletten Wohnraums, ist es ja dann auch nicht mehr so weit dazu, die umfassenden Wände sozusagen auch noch mitzugestalten. Und sie hat halt wirklich viel konsumiert, ist super viel zeitgenössische Architekturzeitschriften auch gelesen. Jean Baldovici war ja auch Chefredakteur einer Architekturzeitschrift. Sie hat eben auch die Architekturzeitschrift von Le Corbusier gelesen. Also sie hat sich intensiv mit seinem Werk auseinandergesetzt. Und sie hat sich auch eine Bibliothek mit Werken zur Architektur und zum Bauwesen eingerichtet. Und dann kommt quasi die Chance oder der große Moment, denn sie und Jean möchten sich gemeinsam ein Haus bauen.
Genau, also sie haben ein Jahr lang nach einem geeigneten Bauplatz gesucht und finden dann 1926 im Süden Frankreichs einen Bauplatz, der ja ziemlich einsam gelegen ist, direkt an der steil abfallenden, felsigen Mittelmeerküste. Das Grundstück hat keinen direkten Straßenanschluss und das ist ein relativ schwieriger Baugrund, aber die beiden sind ziemlich überzeugt und Aline Gray lässt Baldovici auch für dieses Grundstück und für das dann entstehende Haus als Eigentümer eintragen, wie sie später herausstellen lässt. Ein großer Fehler. Genau, 3 Jahre lang dauert die Bauzeit an diesem Haus von Aline Gray und 1929 ist es dann fertig.
Und der Bauprozess, den fand ich jetzt als Architekturhistorikerin ultra spannend.
Okay.
Weil sie zum einen ja keine ausgebildete Architektin war. Also sie hat jetzt keine statischen Berechnungen oder irgendwas machen können. Das heißt, sie hatte wirklich nur Entwürfe zeichnen und Modelle bauen können. Und es war halt so, erstmal dieser Bauplatz hätte man sich wahrscheinlich als Architekt, Architektin gar nicht ausgesucht. Du konntest ja gar keine Baustelleneinrichtungen in dem Sinne machen. Das war so abgelegen, man musste halt sämtliche Baumaterialien mit einer Schubkarre dahin fahren. Herbe unpraktisch, wenn man ein ganzes Haus bauen will. Und es war halt dadurch so, dass sie eben diese Praxiserfahrung und die Ausbildung nicht hatte, dass sie dauerhaft vor Ort war. Sie hat sich eine Wohnung im Ort genommen und war jeden Tag auf der Baustelle 3 Jahre lang und hat da wirklich eng mit den Handwerkern und dem Maurermeister zusammengearbeitet. Und das Haus wurde von einem Maurermeister und 2 Gehilfen quasi unter ihrer Aufsicht dann hochgezogen vor Ort, eben in einer Betonbauweise. Und ja, einfach super spannend, dass sie dann dadurch, dass sie diesen Background nicht hatte, super intensiv in den Bauprozess einfach involviert war. Und hat sich ja auch Feedback hin und her gespielt mit Jean Baldovici. Er hat auch Vorschläge gemacht für Änderungen. Also es war schon auch ein gemeinsamer Prozess, wobei sein Part jetzt nicht super riesig war. Also er hat so ein paar Vorschläge gemacht, die sie umgesetzt hat. Aber dieses, dass sie einfach so hands-on vor Ort war und halt auch, super eng im Austausch und einfach die ganze Entstehung so miterlebt hat, hat es, glaube ich, auch super persönlich gemacht für sie, dieses Gebäude.
Absolut.
Und vor allem ist ja auch super spannend, wenn man sich gerade so die moderne Architekturbewegung oder die Architekturbewegung der Zeit, gerade geprägt von Le Corbusier, anschaut, die war ja total auf Standardisierung aus. Das war die Zeit, in der wirklich Plattenbauweise quasi groß gemacht wurde.
Also einfach industrielles Zeitalter, Massenanfertigung, am besten alles aus einer Schiene.
Das war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. So der Standard waren Altbauten, in denen die Klos irgendwie den Hof waren, wo Leute zu 10 in klitzekleinen Räumen gewohnt haben. Die Architektur, Bewegung hat sich damit auseinandergesetzt, wie können wir Wohnungen schaffen, in denen frische Luft ist, in denen Licht ist, in denen wir technische Mittel nutzen und die wir günstig und einfach standardisiert produzieren können. Und das ist halt so spannend an diesem Gebäude, weil das Aussehen von außen unterscheidet es gar nicht so sehr von anderen Gebäuden aus der Zeit. Aber dieser ganze Prozess und dann auch die Art, wie man sich in dem Gebäude bewegt und wie man sich mit dem auseinandersetzt, ist grundverschieden.
Ja, googelt das mal. Also ihr könnt entweder Maison en bord de mer googeln, also das Haus am Ufer des Meeres oder am Rande des Meeres. Oh. Oder bei seinem eigentlichen etwas ungewöhnlichen Namen, nämlich E.1027. Britt, warum dieser Name?
Das ist ein ganz ausgeklügeltes, wie ein Morsesystem. Also das E steht für Eileen, die 10 steht für den 10. Buchstaben im Alphabet.
Das ist J, das J, wie ihr sicherlich Jean. Wisst. Genau.
Die 2 steht für B wie Baldovici und die 7 steht für G wie Grey. Also es ist, eigentlich finde ich es ganz süß, weil es ist ja Eileen. Das E und das G außen und innen sind, ist das Jean Baldovici. Also sie macht mit dem Namen schon eine Umarmung um Jean Baldovici, weil sie ihm ja einen Raum schafft, in dem er sein kann, in seinem
Voll.
Sommerhaus.
Und sie sagt auch, dass es irgendwie ein gemeinsames Projekt im Prinzip ist. Also er hat sie dazu ermutigt und es ist irgendwie total die schöne Liebeserklärung, finde ich, dass dieses Haus eigentlich Eileen Jean Baldovici Grey heißt.
Und vielleicht müssen wir jetzt mal an den Punkt kommen, wo wir das Haus ein bisschen beschreiben, weil Podcast ist ja leider kein visuelles Medium.
Ja, also vielleicht hilft es vielleicht trotzdem, wenn ihr es googelt, weil ich finde es ein wunderschönes Haus. Ich würde sofort einziehen. Es ist mein absolutes Lieblingsobjekt. Aber da kommen dann eben wieder ganz viele Stränge aus ihrer Vergangenheit auch zusammen. Also ich kann das jetzt mal als Laien beschreiben.
Und ja, du als sagst, Kunsthistorikerin bist du ja nicht komplett Laien.
Du sagst dann immer so wrong oder okay. oder richtig. Okay. Also von außen gesehen, es ist ein zweigeschossiges Haus, ein richtig. Weißes Haus und es wirkt auf den ersten Blick wie ein weißes Schiff aus Beton, was so in den Fels oder an die Klippe rangesetzt ist. Das Haus hat eine Terrasse mit einem Segeltuch bespanntem Gelände auch. Also diese Assoziation zu dem Schiff ist durchaus gewollt. Es gibt auch einen Rettungsring, den sie da mit angebracht hat.
Der so mitten in der Mitte von diesem Gelände. Das ist das Zentrum des Hauses, wenn man draus guckt, vom Meer aus.
Also das Ganze ähnelt einem Schiffsdeck mit auch Blick aufs Meer. Und dann führt da eine Wendeltreppe aufs Dach, die so ein bisschen wie so ein Schiffsschlot aussieht. Und daneben ragt ein Mast in den Himmel. Und Eileen Grey hat sich auch dafür entschieden, keinen Swimmingpool im Garten anzulegen, sondern einen Sonnenpool. Also wie das vielleicht auf einem damaligen Schiff auch üblich wäre. Wäre so eine Sonnenterrasse.
Ein Solarium.
Ja, ja. Und ich behandle diesen Begriff immer sehr vorsichtig, weil ich dafür mal sehr gerügt wurde im Studium, den Begriff des Gesamtkunstwerks.
Aber, oh mein Gott, Julia.
Ja, ich habe den sehr unbedacht benutzt. Ich weiß nicht, meine Professorin meinte, das passt nicht. Aber also ich finde, man kann dieses Haus schon als Gesamtkunstwerk bezeichnen, weil irgendwie Farben und Formen und Materialien total ineinander greifen und aufeinander abgestimmt sind. So diese, also vielleicht möchtest du gleich, ja, vielleicht sagst du einfach was.
Okay, das war bisher sehr schön. Also, was ich vielleicht noch ergänzen würde, es ist quasi die Theorie eines Schiffes, würde ich jetzt mal sagen. Weil es sieht nicht aus wie ein Schiff von außen. Es sieht wirklich aus, wie man sich ein Gebäude der klassischen Architekturmoderne der 20er Jahre vorstellt. Super gerade Linien. Es ist kubisch, es ist rechteckig, es steht so ein bisschen auf diesen Stützen. Also es gibt nichts Geschwungenes, wie man sich ein Schiffsbug vorstellt. Mhm. Und es gibt kein Ornament, es ist komplett clean. Es ist eine weiße Fassade. Der einzige Schmuck, den es gibt, ist dieses blaue Segeltuch, ist dieser Rettungsring. Aber ansonsten spricht die Fassade nur durch ihr Material und durch die einzelnen Elemente, durch diese breit gelagerten Fenster, durch die Treppen. Also wirklich ein sehr cleanes Gebäude, was ja auch voll so dem Architekturstil oder den Erwartungen an Architektur dieser Zeit entspricht. Also dieses nicht unbedingt viel Farbe oder Farbe dann nur an so bestimmten Ausstattungselementen, kein Ornament, nichts Geschwungenes, kein unnötiger Zusatz. Und was ich super spannend fand, ist, dass es eins der ersten Projekte ist, das eigentlich architekturtheoretische Forderungen von Le Corbusier umsetzt. Aber sie macht es auf eine kritische Art und Weise. Also es gab 5 Forderungen, die Le Corbusier schon vor dem Bau an Architektur gestellt hat. Und zwar soll das ganze Stützen, das Statische, nur noch von Stützpfeilern übernommen werden. Es soll nicht mehr die Fassadelasten tragen, sondern es sind nur Pfeiler im Inneren, sodass man den Raum komplett frei gestalten kann. Das ist der zweite Punkt. Der Grundriss soll frei gestaltet werden können. Das dritte ist, auch die Fassade, dadurch, dass sie nicht mehr stützt, kann komplett frei gestaltet werden. Die kann komplett verglast werden. Man kann Fensterbänder haben. Das war vorher nicht möglich, als sie tragende Funktion hatte. Man soll möglichst viel Licht und Luft reinlassen können, indem man eben Fenster horizontal lagert. Und das Letzte ist, und da sind wir auch wieder dann bei Tunesien und den weißen Flachdächern, man soll ein Flachdach bauen, damit man einen Dachgarten oder eine Terrasse anlegen kann. Also jede Fläche soll irgendwie genutzt werden. Le Corbusier hat aber diese Forderung, weil er Architektur als eine Art Erzieher sieht. Also er versteht Gebäude als etwas, mit dem man eine Art neuen Menschen, den modernen Menschen, der Technik interessiert ist, der gesund ist, weil er eben nicht mehr in diesen beklemmenden Gebäuden lebt, der ein Ausdruck dieses modernen Lebens ist, der aber überall auf der Welt funktioniert. Also das ist ja auch ein großer Punkt, den Le Corbusier vorangetrieben hat, diese internationale Architektur. Ein Gebäude, das du entwirfst, nicht mehr für den Ort, an dem es steht, sondern dafür, dass es überall funktioniert, was bis dahin gar nicht der Fall war. Mhm. Und das Gebäude von Aline Gray sieht so aus, als würde es überall funktionieren. Aber ich glaube, das ist eben der Clou. Es funktioniert nur da, weil es trotzdem aus einer total individuellen Perspektive von ihr gebaut wurde. Und das merkt man vor allem im Inneren, wo wir jetzt vielleicht mal reingehen können. Mhm. Weil, das hat sie auch sehr angekreidet an der modernen Architektur, dass die Architektur nur von außen denkt und nur aus einer technischen Sicht, aber nicht aus einer persönlichen, individuellen Sicht.
Sie hat ja auch speziell wieder Möbelstücke entworfen für dieses Haus. Zum Beispiel den ganz berühmten Adjustable Table, also ein kleines Beistelltischchen. Wir kommen später auch nochmal dazu, aber das ist wirklich eins der ikonischsten Designstücke der Moderne. Das wurde vielfach kopiert, also ein kleines Stahlrohrmöbelstück, ein kleiner Beistelltisch, angeblich für ihre Schwester Thora, weil die es geliebt hat, im Bett zu frühstücken. Also sehr praktisch. Und dann den Trans-Ad, also sehr deutlich eine Anlehnung an Transatlantik, in Erinnerung an die Liegestühle, die sie auf ihren Ozeandampferreisen erlebt hat. Also wirklich deutliche Reminiszenzen an ihre Vergangenheit und an die Reisen, die sie erlebt hat zum Beispiel. Und mein absolutes Lieblingsstück, der sogenannte Bibendum, geschrieben Bibendum.
Ja, wie ich dachte, dass er heißt. Bibendum.
Bibendum.
Und Moment, jetzt müssen wir einen Trenner einspielen. Denn das hier ist
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Also dieser Bibendum-Sessel oder Bibendum-Sessel ist eine ganz deutliche Anspielung an das Michelin-Männchen und auch an Grays Autoleidenschaft. Also Bibendum ist der eigentliche Name von dem Michelin-Männchen oder Michelin-Männchen.
Ich wollte gerade sagen, wie ich sage, Michelin-Männchen.
Genau, also das Maskottchen des französischen Reifenherstellers Michelin. Ich finde generell diese ganze Michelin-Dynastie super spannend. Das war eben eigentlich ein Reifenhersteller, die zur Weltausstellung in Paris erstmal so einen Guide Michelin rausgebracht haben, 1900. Und das war von der Touristikabteilung von Michelin gestaltet, eigentlich ein Werkstattwegweiser für Autofahrer und RadfahrerInnen. Und später hat sich das eben total verselbstständigt, also dass dann auch Sterne vergeben wurden und dass es ja bis heute ein Guide für Restaurants ist, also Michelin-Sterne, das kommt eben auch alles von diesem Reifenhersteller. Naja, wie auch immer, dieses Michelin-Männchen besteht ja auch aus mehreren Autoreifen, also es sind mehrere aufeinander gestapelte Autoreifen, dieses kleine weiße Männchen wurde auch ein bisschen abgespeckt im Laufe der Zeit. Von 40 weißen Reifen wurde es auf 26 Reifen abgemagert.
Was?
Ja, Aufschrei.
Wirklich?
Ja. Ja. Naja, also diese Michelin-Brüder waren irgendwie auch nochmal ein Duo, was man sich vielleicht mal näher anschauen sollte. Auf jeden Fall ist dieser Bibendum-Sessel von Aline Gray auch von diesem Le Bib, wie er auch genannt wird, das kleine Männchen, inspiriert. Und es ist eigentlich genauso, wie ihr euch das vorstellt. Also es ist ein Sessel, der aussieht wie aufeinander gestapelte Autoreifen, aber es sieht so bequem aus. Es ist mit Abstand mein liebster Entwurf von Aline Gray und ich würde dafür sehr gerne den Credit klauen.
Oh, ich würde gern dann den Sessel von dir klauen, falls du ihn hättest, weil der sieht echt bequem und voll schön aus.
Okay, den kriegst du aber nicht.
Aber ich selber habe auch einen Credit-Clown mitgebracht.
Hau raus.
Und zwar, du sagtest ja schon, dass sie gerade in der Villa E1027 sehr viel mit Stahlrohr gebaut hat, weil Stahlrohr war leicht, es war stabil und man konnte es in alle möglichen Formen pressen und es war auch relativ günstig. Und was relativ günstig ist und man auch in alle Formen pressen kann, ist die Sache, für die ich jetzt den Credit klauen will. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren Startups und Firmen in der Architekturszene, die Häuser aus Pilzen bauen. Die Pilze als Baustoff nutzen.
Mycellenarchitektur.
Ja. Und das ist alle kurze Mykoarchitektur, sagt man auch.
Okay.
Weil, das war mir auch lange nicht klar, aber der Bausektor ist einer der größten Faktoren für den Klimawandel eigentlich oder für umweltschädliche Faktoren. 40% der CO2-Emissionen weltweit kommen aus dem Bausektor.
Oh.
Und 60% des globalen Mülls. Pro Erdbewohner werden jährlich 18 Kilo Sand im Bausektor verbraucht, um Beton, insbesondere um Beton herzustellen und um Glas herzustellen. Mhm. Und dafür werden Fluss- und Seeufer und Strände abgebaggert, dafür werden Ökosysteme zerstört. Das erhöht auch die Gefahr durch Tsunamis und Überschwemmungen. Also es ist richtig dumm. Der Mensch macht sich mal wieder seinen eigenen Lebensraum kaputt, um zu bauen. Das tausendste Bürogebäude, das wir nicht mehr brauchen irgendwie. Und es gibt eben jetzt diese ökologischen Gegenbewegungen, die Pilze nutzen, um einen komplett recycelbaren Baustoff herzustellen, der günstig ist, der super easy anzubauen ist und den man in alle möglichen Formen bringen kann, was eben in dieser Tradition von Eileen Gray auch ein bisschen steht.
Mhm.
Und man kann eben diese Pilz, dieses Pilzwurzelwerk nehmen, man nimmt dafür das Wurzelwerk von Baumpilzen, mischt das mit verschiedenen pflanzlichen Abfällen und daraus wächst innerhalb von ein paar Tagen so eine schwammartige Konsistenz, die man dann in eine Form packt und das härtet innerhalb von ein paar Tagen aus. Das heißt, man kann sich einfach, es ist wie ein pflanzlicher 3D-Drucker. Du kannst dir einfach ein komplettes Gebäude wachsen lassen.
Oh, ich möchte gerne in so einem kleinen Pilzraum einfach schlafen.
Vor dich hin pilzen im Herbst.
Ja.
Ich habe letztens The Last of Us geguckt, endlich mal. Und das ist ja so eine Zombie-Apokalypse, wo die Menschheit von so einem Pilz befallen wird, der dann die Menschen zu Zombies macht. Deswegen, so ein bisschen kritisch stehe ich dem doch noch gegenüber. Aber das waren keine Baumpilze. Daher, ich glaube, Baumpilze sind die Guten. Und ich glaube jetzt für die Mykoarchitektur hier den Credit.
Er sei dir gewährt.
Ein pilziges Danke. So, zurück von unseren Pilzchen und unseren Lieblingsdesignstücken von Aline Gray zur Villa E1027. Da muss ich jetzt noch kurz hinterher schieben, meine Favoriten aus der Villa.
Mhm.
Weil Aline Gray, das war ja ein Ferienhaus für sie und Jean Badovici. Also es war ein privates Haus, was sie auch nach ihren Vorstellungen gebaut hat. Mhm. Und da sind so ein paar super süße Details drin, die ich einfach liebe und die total auf sich als Individuum abgeschnitten sind. Du hast schon gesagt, sie hat den Tisch entworfen für ihre Schwester, damit die im Bett frühstücken kann, ohne zu krümeln. Was auch möglich war, man konnte vom Bett aus den Briefkasten sehen, um zu sehen, ob da was drin ist. Mhm. Lohnt sich schon aufzustehen oder nicht, ist meine tägliche Post schon da.
Für alle Drinnis, perfekt.
Ja, wirklich, einfach eine Drinni-Maus. Was sie auch gebaut hat, sie hat entworfen noch einen Teewagen, also auf dem der Tee morgens reingefahren werden konnte. Man muss sagen, das Haus hatte auch Zimmer für ein Dienstmädchen und einen Chauffeur. Es war zwar ein Sommerhaus, aber es gab schon Bedienstete. Das zeigt nochmal ihren Background. Fand ich krass, in der Architektur wurde immer von einem kleinen Haus geredet. Wir sprechen von 260 Quadratmetern Wohnfläche.
Oh.
Upsi.
Okay.
Aber vielleicht, wenn man, weiß nicht, Angestellte hat und aus einem wohlhabenden Background kommt, war das vielleicht ein kleines Haus für die Zeit.
Mhm.
Genau, also es gibt diesen Teewagen, mit dem der Tee morgens ins Schlafzimmer gefahren wurde, der einen Korkbelag oben drauf hatte, damit es nicht klappert und man weiter schlafen kann, während der Tee reingefahren wird.
Mhm.
Ja, Queen, gönn dir. Dann hatte sie auf den Terrassen so kleine Sandbecken, wo man sich dann entweder, wenn die Sonne drauf schien, die Füße wärmen oder kühlen konnte. Und es gab halt überall Möbel, die multifunktional waren. Sie hat so Möbel im Campingstil entworfen, die man umstellen konnte. Also es war ihr voll wichtig, dass man jeden Raum flexibel nutzen kann. Und es gab auch an jedem Bett dann so Einbauschränke, wo man Sachen drauflegen konnte. Es gab Steckdosen, wo auch Wärmflaschen teilweise dann schon mit quasi fest eingebaut waren. Also Ladestationen sozusagen für elektrische Wärmflaschen. Also sie hat sich das Haus richtig so gebaut, wie sie es wollte. Und sie hat es halt auch inszeniert in einer Publikation, also in einer Zeitschrift, wo sie darüber berichtet hat, was auch das einzige Mal war, dass sie sich so zu ihrer Architektur äußert. Und hat es dann halt auch so fotografieren lassen, dass irgendwie offene Bücher rumlagen. Das Bett war ungemacht. Also sie hat wohl sogar die Vorstellung gehabt, dass immer buntes Bettzeug auf dem Bett sein muss, damit, wenn es ungemacht ist, es nicht irgendwie dreckig aussieht, sondern irgendwie kreativ. Überall lagen Felle, es standen so halbvolle Weingläser rum, volle Aschenbecher. Also sie hat es schon als ein Haus inszeniert, in dem man lebt und das halt vollkommen auf ihre Bedürfnisse angepasst ist.
Ja, ich finde sowieso die PR für dieses Objekt total spannend. Also Badovici und sie haben sich ja so ein bisschen gemeinsam darum gekümmert und er hat sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit gekümmert. Der hat in seiner Architekturzeitschrift zum Beispiel eine ganze Ausgabe diesem Haus gewidmet und wie du schon gesagt hast, also gerade diese Fotografien vor Ort, eigentlich ungewöhnlich für diese Zeit, eher für unsere Jetztzeit, spannend, weil man wirklich, weil sie wirklich diese Innenräume belebt hat und es nicht alles ganz klinisch und steril war, sondern wie du schon sagst, ne, da stand eine Obstschale, da standen Teetassen, also so, als würde wirklich darin jemand, also es hat ja auch darin jemand gewohnt, aber das wurde eben auch gezeigt und nicht versteckt.
Und was ich auch relativ lustig oder bezeichnend fand, einfach auch so ein bisschen für ihren Hintergrund. Sie hat zwar eine Küche mit geplant, die war aber wohl super klein, die Schränke waren super hoch. Also das war überhaupt nicht auf eine vernünftige Nutzung ausgelegt, was aber auch daran lag, dass sie aus gutem Hause kam, nie selber gekocht hat und einfach nicht wusste, wie sieht eine gute, funktionale Küche aus und ihr das so ein bisschen egal war. Mhm. Ein großer Aspekt auch noch in dem Haus ist Privatsphäre. Was jetzt erstmal gar nicht so verwunderlich klingt in einem Sommerhaus, das irgendwie auf einem abgelegenen Grundstück geschaffen wurde, wo es nicht mal eine Straße hingibt. Es ist aber auch ganz interessant wieder als Reaktion auf die Architekturmoderne. Also Le Corbusiers Raumauffassung war, wenn man einen Raum betritt oder wenn man eine Wohnung betritt, muss man am besten die ganze Wohnung direkt überblicken können. Also diesen offenen Grundriss, den er durch diese 5 Punkte, die ich erwähnt hatte, fordert, den man flexibel gestalten kann. Mhm. Für ihn war es wichtig, man kommt rein, man sieht alles. Mhm. Und das war so gar nicht Eileens Vibe. Also in der Villa E1027.
Sie war einfach ein Drinni.
Sie war ein Drinni, ja. Es ist halt so, man kommt rein und guckt erstmal auf so eine Schrankwand. Mhm. So die Tür schlägt so ein bisschen halb rein in den Raum und schließt so bündig mit der Schrankwand ab. Du stehst in so einer Ecke, wenn du reinkommst, aber dadurch wirst du halt geführt durch den Raum und sie schafft bewusste Blicke und Sichtbeziehungen nach außen und zu den einzelnen Räumen. Und sie selber hat auch gesagt, dass sie verhindert hat, eine Tür zu bauen. Also es gab einerseits feste Raumtrenner, aber auch bewegliche Raumtrenner. Und sie sagte, es schürt irgendwie eine Angst in ihr und es stresst sie, wenn es eine Tür gibt, die jeden Moment geöffnet werden kann, wo jemand ihre Privatsphäre stört. Und das ist voll der spannende Aspekt, weil das Thema Privatsphäre für Frauen im gebauten Raum bis zu diesem Zeitpunkt nicht existierte.
Ist nicht in der Zeit auch von Virginia Woolf A Room of One's Own erschienen?
Es ist im gleichen Jahr rausgekommen, wie die Villa fertiggestellt wurde, 1929. Also das ist eine Auffassung der Zeit.
Ja, also genau, zur Erklärung nochmal, Virginia Woolf hat ein Essay, ein wirklich auch ikonisches Essay darüber geschrieben, dass besonders Frauen die Privatsphäre und der Raum fehlt, um eigene kreative und überhaupt wissenschaftliche Gedanken zu festigen und zu entwickeln. Und es ist im Prinzip so eine nimmt die Architektur, also den Raum für sich allein, im Prinzip so wie so ein Büro als Ausgangspunkt und beschreibt dann aber, dass ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen überhaupt nicht möglich sind, weil Frauen im Prinzip der Raum fehlt, der Männern oft gegeben ist. Und das finde ich eben so spannend, gerade weil Eileen Gray ja auch gesagt hat im Zusammenhang mit ihrem Haus, Zitat, selbst im kleinsten Haus muss sich jeder alleine fühlen, vollständig alleine. Und ich denke schon, dass das jetzt nicht nur damit was zu tun hatte, dass sie irgendwie gerne nicht mit von Menschen umgeben war, sondern dass es eben auch ein Rückzugsort war für irgendwie fürs Arbeiten, fürs sich entspannen, für irgendwie neue Ideen zu entwickeln. Und das fand ich irgendwie total relatable.
Voll. Und sie hat es ja auch so gestaltet, dass man jeden Raum auch wirklich multifunktional für sich nutzen kann. Also jeder Raum hat einen eigenen Zugang nach draußen. Man musste nicht durch andere Räume durchgehen und dabei vielleicht andere Leute stören. Selbst der Chauffeur hatte auch seinen eigenen Ausgang nach draußen mit einer eigenen abgeschlossenen Terrasse. Man konnte diese Terrassen oder die Dachterrasse auch durch Sonnensegel oder diese Paravents so absperren, dass man sich einen Außenraum geschaffen hat, in dem man ungestört ist. Also dieses Ungestörtsein war total wichtig für sie und auch für ihre Kreativität. Und Virginia Woolf hat es halt so geschrieben, dass quasi ein Schlüsselloch zu haben, also eine Tür, die man abschließen kann, das ist die Macht, über die eigenen Gedanken zu haben. Sie macht es halt ohne Schlüssel, sondern macht es einfach durch diesen fließenden Raum, den man sich gestalten kann. Und macht es eben durch diese sehr individuelle Architekturauffassung. Und sie hat zum Beispiel auch in jedem Raum einen Tisch, den sie als Boudoir und als Studio, also es ist ein
Was ist ein Boudoir?
Das ist doch so ein Schminktisch, oder? Also so ein
Ah, okay. Ja,
also es ist einerseits ist ein Tisch, an dem man sich schminken und schön machen kann, aber es ist auch ein Arbeitsplatz. Mhm. Also dieses Gendern von Räumen, in Anführungszeichen, wie man es heute sagen würde, was der Mann immer hatte. Es gab diesen Raum des Mannes, das Büro, das man abschließen konnte. Da durften die Kinder einen nicht stören, da durfte die Frau nicht rein. Wenn die Tür zu ist, dann hast du da deine Ruhe und kannst deinen Gedanken nachhängen. Das löst sie auf, sie schafft private Räume, aber man kann beides sein, man kann beides nutzen. Und ja, einfach super ultra spannender Ansatz.
Ja.
Und ja, dieser Punkt Privatsphäre, und da kommen wir jetzt, glaube ich, zum Credit-Claw langsam, der wird nämlich richtig hart gebrochen, als ein Mann auf den Plan tritt.
Why would a man be there? No, it's actually pissing me off. Oh my God, it pisses me off. Why would a man be there? Why would a man be there?
Erstmal wird das Ganze gebrochen schon nach sehr kurzer Zeit, nach 3 Jahren eigentlich, 1932, trennen sich nämlich Gray und Badovici. Und offiziell, wir haben es ja schon gehört, gehört ihm das Haus. Das heißt, Eileen Gray zieht aus ihrem Lebenswerk bis dahin mit nichts anderem als dem Adjustable Table im Gepäck.
Oh, wirklich?
Ja.
Oh nein, nur sie und der Adjustable Table?
Ja.
Oh.
Genau.
Und es ist schon relativ kurz, also es ist ja kurz nach Fertigstellung und auch schon in dieser Zeit wird dann der Entwurf des Hauses eigentlich immer Badovici zugeschrieben. Also da wird sie schon ziemlich schnell so von der Architekturwelt, die sich interessiert für das Haus, ein bisschen untergebuttert, ne?
Absolut, ja, das geht auch noch weiter. Eileen Gray widmet sich relativ schnell ihrem nächsten eigenen Bauprojekt, dem sogenannten Tombe à Paya. Das ist ein Haus, das sie für sich baut im Hinterland von Roquebrune. Also das ist alles die gleiche Gegend. Ich habe mal gegoogelt, das ist nur ungefähr 8 Kilometer entfernt von E1027. Mhm. Also relativ in der Nähe, nicht direkt am Meer, aber im Hinterland fängt sie an, sich einem weiteren architektonischen Projekt zu widmen. Und auch das, wenn man das auch das wieder googelt, das sieht auch, also das hat ähnlich, also das hat eine ähnliche Architektur. Es ist auch wieder angelehnt an so Schiffs-Vibe und und es sind funktionale, sehr flexibel verwendbare Möbel und das wird dann auch ihr Zufluchtsort sein für die nächste Zeit. Denn wie gesagt, es ist 1932 und ja, das ist der Ort, an dem sie die 30er Jahre verbringt.
Und das war mir so vor der Recherche für die Folge auch gar nicht klar. Aber sie hat halt diese super ikonische E1027 geschaffen. Dann dieses, nach der Trennung, dieses andere Sommerhaus für sich. Und dann gibt es noch ein drittes Haus, das aber ein Bauernhaus, das sie gekauft und umgebaut hat. Also dafür, dass sie so eines der ikonischsten Gebäude des 20. Jahrhunderts eigentlich geschaffen hat, ist ihr Œuvre an Architektur, ihr Werk, super klein. Das ist immer nur für sich selber gewesen. Sie hat nur für sich gebaut, sie hat nie für andere gebaut.
Mhm. Ja. 1938 ist Le Corbusier zum ersten Mal im E1027 und zwar sind ja Jean Badovici und er befreundet und er besucht ihn dort und er ist absolut begeistert. Also er schreibt sogar einen Brief an Eileen Gray, also ihm ist durchaus bewusst, Eileen Gray ist die Architektin dieses Hauses. Er schreibt ihr, ja, er ist dort häufiger Gast und er findet es toll. Und also es ist ein super anerkennender, wertschätzender Brief, den er ihr schreibt. Kann man ja mal im Hinterkopf behalten. Ein Jahr später fängt er aber an, so und jetzt steche ich ins Wespennetz, weil ich sehe schon bei Britt.
Bei Britt. Hier wird im Kreis geschrien gleich.
Hier wird gleich im Kreis geschrien. Ein Jahr später fängt er an, dort in diesem fremden Haus, das er bewundert und was er auch, also er ist ja selber Architekt, er weiß, was er dort tut. Er fängt an, die Wände in diesem Haus zu bemalen. Britt, dein Einsatz.
Und wenn man sich mal mit der Bedeutung von Wandmalereien, auf Englisch heißt es Murals, also ja, von Wandmalereien im Werk von Le Corbusier auseinandersetzt oder auch seinen Äußerungen dazu, dann merkt man ganz schnell, dass das eine aggressive Übernahme dieses Gebäudes war. Also es gibt super viel Schriftverkehr und Veröffentlichung von Le Corbusier dazu, wo er schreibt, dass ein Bemalen der Wände, damit umklärt man die Architektur, das ist eine Zerstörung eigentlich der architektonischen Aussage. Für ihn ist eine Wand als ein trennendes Element etwas, das ganz clean sein soll, das am besten weiß sein soll und das seine Funktion zeigen soll. Als Trennung, manchmal vielleicht auch als tragendes Element, das ist nichts, was verziert wird. Für ihn ist ein Bemalen der Wand eine Zerstörung der Wand. Und dann kommt er in dieses Haus, das er wirklich begeistert, auch die Möbel, die da sind, also die er wirklich mit Begeisterung aufnimmt und malt nicht nur 8 Wandbilder, also das ist schon
erotische
die eine Sache. Erotische Wandbilder, sondern er macht das auch noch nackt und lässt sich dabei fotografieren. Er ist wie so ein Hund, der wirklich Er ist wirklich wie so ein kleiner Hund, ein unbeholfener Hund, der anfängt, an die nächste Ecke zu pissen, weil er irgendwie sein Revier markieren will.
Also dieses Bild von ihm, wie er nackt in diesem Haus steht und diese Wände bemalt, das gibt es tatsächlich, genau. Es sind erotische Fresken, die er anfertigt. Und er ist sich ich bin mir hundertprozentig sicher, bewusst, dass das ein absolut respektloser Umgang ist mit einem Gesamtkunstwerk. Also er als Architekt weiß das, dass das ein absolutes Verschandeln eines Werkes ist und eine Aneignung durch einen anderen, ja, durch sich, durch einen anderen Architekten. Badovici, der ja der Eigentümer ist, hat keine Einwände erhoben. Eileen Gray wiederum ist vorher selbstverständlich nicht um Erlaubnis gefragt worden und hat dementsprechend wütend und auch empört reagiert, als sie davon erfährt, dass was dort geschehen ist.
Und vor allem, also ich habe hier meine Notizen jetzt gerade nochmal geöffnet, um hier ein bisschen kredibler zu sein, ne? Aber die Sprache auch, in der Le Corbusier über Wandmalereien spricht, das ist eine super gewaltvolle Sprache. Also er sagt wirklich, es ist ein Zerstören, ein Entmaterialisieren der Wand. Er sagt, ich gebe zu, ein Wandbild verbessert die Wand nicht, sondern im Gegenteil, es ist ein Mittel, um die Wand gewaltvoll zu zerstören, all ihre Stabilität zu nehmen. Und warum malt man auf die Wände und geht das Risiko ein, die Architektur umzubringen? Ja. Wenn man eine andere Aufgabe verfolgt, nämlich Geschichten zu erzählen. So, und welche Geschichte erzählt uns der nackte Mann mit der Hornbrille, wenn er fetischisierte Bilder von der Architektin dieses Gebäudes, der er dann auch noch aktiv später den Credit klaut, da malt? Was ist das für eine Geschichte, die er uns erzählen will?
Also ich habe ja die Theorie, dass es auch ein bisschen verletzte Eitelkeit ist. Denn interessanterweise haben Gray und Badovici in Badovicis Zeitschrift, L'Architecture Vivante übrigens heißt die, haben wir noch gar nicht gesagt, haben sein Standardwerk nicht auseinandergenommen, aber kritisiert, weil sie sagen, es ist zu intellektuell und zu seelenlos. Also Grays Ziel war es ja wirklich immer für die Menschen zu bauen. Und sie hat sich ganz klar, hat Britt ja auch schon ganz schön gesagt, von Le Corbusier abgegrenzt. Und Le Corbusier mit seiner Wohnmaschine, das war ihr immer alles ein bisschen zu kühl, zu wenig am Menschen dran. Und ich denke schon, dass gerade dieser Essay vielleicht Le Corbusier auch so ein bisschen provoziert hat, weil, also gerade von einer Frau, von einer Architektin kritisiert zu werden, so, ich stelle mir vor, dass so ein Künstlergenie das nicht so easy wegsteckt und dass dieses, also für mich ist es wirklich ein Rumgepimmel, gerade auch, weil er da nackt gemalt hat.
Ja, es ist ein Rumgepimmel.
Nackte Frauen nackt gemalt hat. Für mich ist das wirklich ein ganz klares Zeigen von, ich bin hier der Boss und ich gehe gewaltvoll mit deinem Werk um.
Und es ist ja nicht nur das, es sind ja auch die Inhalte. Also das, was, glaube ich, am bekanntesten ist von diesen 8 Wandbildern, ist eins, es ist so ein bisschen im Picasso-Stil, kann man vielleicht sagen, also so ein bisschen abstrahierte Linienmalerei, die zeigen eine nackte Frau mit so wirklich hoch, also wirklich wie ein Mann eine Frau malt, mit so Nippeln, die einem quasi in die Augen stechen, schon so aus der Entfernung. Daneben ein nackter Mann und in der Mitte so ein Kinderkopf angedeutet, von dem Le Corbusier auch selber gesagt hat, das sei der Kopf des gewünschten Kindes, das nie geboren wurde. Also er interpretierte auch super weirden Kram in die Beziehung von Badovici und Eileen Gray,
so der gar nichts zu tun hat. Typ einfach.
Was jetzt halt dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist auch einfach, dass auf der Brust dieses Mannes eine Swastika gemalt ist. Das Bild ist von 38.
Aber Le Corbusier ist ja sowieso, also der stand den Faschisten schon nahe, möchte ich mal sagen.
Ja, also er war mit so einem Arzt befreundet, der so sehr antisemitische medizinische Schriften rausgegeben hat, die er gelesen und verbreitet hat. Er hat sich auch in Briefen wirklich heftig antisemitisch geäußert. Es ist halt auch ganz spannend, wenn man sich da so die Architekturgeschichtsschreibung und die Biografien anguckt. Es wird halt immer gesagt, ja, er war nicht politisch, er war halt ein Opportunist, er hat ja auch in Russland dann gebaut und so. Also ich weiß nicht, 1938 irgendwie da so eine Swastika anzudeuten, finde ich schon eine ziemlich klare Aussage. Und ja, es ist einfach, also es wird immer mehr so. Erst ist es Badovici, der so ein bisschen den Credit klaut und das nicht abstreitet, dass, wenn gesagt wird, er ist der Architekt des Gebäudes. Eileen Gray hat selber später gesagt, was soll man da irgendwie so rumklabüstern, wer das jetzt gebaut hat. Er hatte Ideen, ich hatte Ideen. Es war ein Gemeinschaftswerk, obwohl man sagen muss, er hatte wirklich, er belegt wenige Ideen, der Großteil kam von ihr. Jetzt kommt Le Corbusier mit seinen Wandmalereien. Und dann kommt Le Corbusier und schreibt eine Publikation, erwähnt er Eileen Gray zwar irgendwie als Architektin, nennt sie aber Helen Gray. Er kannte sie doch persönlich. Er wusste ganz genau, wie sie heißt. Und in noch späteren Texten nennt er sie nicht mal namentlich. Und irgendwann wird die Villa E1027 Le Corbusiers Werk zugeschrieben.
Und er beschreitet das nicht. Also er, ja, dazu, also das ist noch ein bisschen später, als das Haus verkauft wird. Aber genau, also er bestreitet niemals, der Architekt dieses Hauses gewesen zu sein.
Aber als wird das noch nicht reichen.
Ich finde es noch mal ein bisschen, also 1950 kauft er ein kleines Stück Land, das direkt neben E1027 liegt und hat dort ein ja auch relativ bekanntes Häuschen gebaut oder eine Hütte letztendlich, Le Cabanon, also eine kleine creepy Holzhütte, um ehrlich
wirklich
zu sein.
Wirklich, so eine Creep-Hütte.
Ja, und das ist auch insofern, finde ich, einschneidend, weil diese also wirklich bewusst isoliert gewählte, uneinsehbare Lage des Hauses E1027 ist damit komplett zerstört. Also da ist immer, und das finde ich auch so witzig, weil auf diesen Fotos, die von diesem Haus existieren, ist halt immer diese kleine Holzhütte von Le Corbusier im Hintergrund zu sehen. Und
das Schöne, so lachen kannst du, bei mir regt es einfach nur so hart auf. Das ist wirklich, also das ist ja noch nicht mal hin das Anpinkeln und als Revier markieren, sondern dann erstellt auch noch, na, es ist jetzt kein Phallus-Symbol, aber sich dann so plakativ auch noch so, es ist nur eine 4-Quadratmeter-Hütte, so, ne? Er ist so bescheiden, er baut sich diese kleine Einsiedlerhütte. Ja, aber er dominiert jede Ansicht von diesem Gebäude, das eigentlich vollkommen unzugänglich und privat sein sollte, und sitzt wie so ein Wachhund da oben und guckt da drauf runter.
Hat es dich denn wenigstens zufriedengestellt, dass Le Corbusier mit Blick auf das Haus von Eileen Gray stirbt?
Ein bisschen, ja.
Genau, also wir greifen ein bisschen vor, aber 1965 erleidet Le Corbusier in der Bucht direkt vor Eileen Grays Haus einen Herzanfall und stirbt und ertrinkt im Meer.
Ja.
Ja, vielleicht war das einfach die späte Rache von Eileen Gray oder einfach Karma.
Die ihn ja auch lange überlebt hat, aber ja, vielleicht war es Karma. Aber ja, man kann es, glaube ich, aus beiden Blickrichtungen sehen. Das ist irgendwie auch bitter, dass er selbst im Tod dann immer noch, und ich meine,
auch noch auf ihr Haus guckt.
Ja, und es ist ja auch, ich meine, er ist wirklich einfach der größte Name in der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es gibt safe viele Leute, die da hinfahren, einfach nur um da zu sein, wo Le Corbusier gestorben ist. Die wegen Le Corbusier, also grundsätzlich. Hm. Es ist genauso wie Leute irgendwie in Paris da zu dem Friedhof, wo, wie heißt der, Jim Morrison begraben ist. Oder weißt du, wie man so zu Grabstätten von berühmten Leuten und so. Ich glaube schon, dass Leute, die Architektur interessiert sind und Le Corbusier cool finden, für die ist es voll das Goal, so sich seine kleine Creep-Hütte anzugucken und da zu sein, wo er gestorben ist.
Möchtest du noch ein bisschen ranten oder sollen wir weitergehen?
Ja, eigentlich möchte ich nicht noch mehr Nerven an Le Corbusier verlieren. Wir können gern weitergehen. Lass uns wieder zu den schönen Sachen, obwohl es gibt noch ein bisschen wilde Geschichten. Nee, hast du noch was Schlimmes?
Nee, also ich will jetzt zum Zweiten Weltkrieg kommen.
Lass uns zu den schönen Sachen, wow. Okay, naja, cool, Julia, dann geil, lass doch zum Zweiten Weltkrieg kommen. Also wir springen ein bisschen zurück wieder in der Zeit.
Ja, genau, also wir sind wieder in den 30er, 40er Jahren. Gray hält sich da in ihrem neu gebauten Haus auf, im französischen Hinterland, und später geht sie auch wieder zurück in ihre Wohnung in Paris. Tatsächlich ist ja E1027 für sie verloren. Sie kehrt nicht mehr dorthin zurück und ihr neues Haus, Tombe à Paillat, wird in dieser Zeit, in der Zeit des Krieges, ausgeplündert. Sie kann sich zwar nach dem Krieg nochmal dazu durchringen, das Haus wieder aufzubauen, aber das dauert ziemlich lange, 7 Jahre lang. Und als es dann schließlich fertig ist, sagt sie selbst, es bedeutet ihr nichts mehr. Sie verkauft das Haus an den amerikanischen Maler Graham Sutherland und ja, ist auch dort nicht mehr. Also das bedeutet wirklich das Ende dieser Periode für sie. Sie hält sich dann ab dieser Zeit, also ab den 1950er Jahren, hauptsächlich wieder in ihrer Pariser Wohnung auf.
Vielleicht bevor wir jetzt zum Spätleben von Eileen Gray kommen, können wir noch mal kurz zum Ende oder uns bis zum Jetzt der Villa E1027 bewegen, weil da sind echt noch spannende Sachen passiert. Weil auch während des Zweiten Weltkriegs war die Villa von Soldaten bewohnt und war besetzt und dort wurden auch irgendwie Schießübungen gemacht. Also die Wände, wo diese Wandbilder von Le Corbusier drauf waren, waren total zerstört und da waren super viele Schusslöcher drin. Das Haus war ja immer noch im Besitz von Badovici, aber er ist 1956 gestorben und das Haus wurde dann verkauft an eine Schweizer Architektin und Möbelgaleristin, Marie-Louise Schelbert, die eine Freundin von Le Corbusier zufälligerweise war, der sie wohl zum Kauf überredet hat. Und sie hat auch selber in einem Brief 1969 geschrieben, dass Corbusier, oder sie nannte ihn Corby, nicht wollte, dass irgendwas repariert wird. Also er wollte auch diese Kriegsschäden, dass die erhalten werden. Und sie hat sich zwar um das Haus gekümmert, aber ja, sie hat es instand gehalten, sagen wir so. Sie starb 1982 und vererbt es ihrem morphiumsüchtigen Arzt Peter Kägi, einem Schweizer, der behauptet hat, sie hätte ihm das Haus schon 1974 überschrieben. Es gab dann Gerichtsprozess, er hat Recht bekommen. Also das irgendwie, das war so ein bisschen sketchy, was er da angestellt hat. Auf jeden Fall, der hat alle Möbel aus dem Haus rausgeschmissen, die noch da waren von Aline Gray und verkauft in Monaco und hat angeblich das Haus für sehr drogenschwere Orgien benutzt. Und Kägi selber wurde im August 1996 erstochen vor der Villa aufgefunden. Wahrscheinlich während einer Orgie wurde er da erstochen, so munkelt man.
Ja, also dieses Haus lebt durch die zahlreichen Gerüchte und Erzählungen, die dann dort stattgefunden haben. Vielleicht noch mal so als kleiner Rückgriff. Also 1956 stirbt Jean Badovici an Leberkrebs. Und seine Erbin ist seine Cousine in Bukarest. Sie lässt dieses Haus versteigern. Und Gray bekommt überhaupt keine Gelegenheit mehr, noch einige Möbel aus dem Haus rauszuholen. Also das passiert nahtlos quasi. Und diese Käuferin von dem Haus, die du eben auch schon benannt hast, die hält Le Corbusier für den Erbauer des Hauses. Und diese ganzen Zuschreibungen, die werden auch übernommen von Architekturzeitschriften, von der Presse. Und was ich spannend finde, ist, dass Le Corbusier auch überhaupt nicht widerspricht. Also der äußert sich dazu gar nicht. Und interessanterweise wehrt sich Gray selbst auch nicht gegen diese Falschzuordnung. Und so entwickelt sich eigentlich dieses Narrativ, was eigentlich bis in die 70er Jahre rein existiert hat oder Ende der 60er Jahre, dass Le Corbusier der Erbauer dieses Hauses ist.
Also ich glaube, dieses Narrativ wurde so ein bisschen aufgehoben, einerseits durch Werke von ihr, die versteigert wurden, wodurch sie wieder so ein bisschen auf den Plan gerufen wurde.
Zuerst tatsächlich eigentlich durch einen Architekten, Josef Rückwert heißt der. Der hat 1968 einen großen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Domus. Und
die gibt es, glaube ich, immer noch.
Die gibt es immer noch. Ja, ne? Und er hat sich geäußert und gesagt, das ist eigentlich komisch, dass Aline Gray überhaupt keine Würdigung bekommt. Zumal der Letzte, der sich über sie geäußert hat, positiv Le Corbusier war, was ja eigentlich eine totale Ehrung ist. So. Mhm. Und so ist er dann auf die ganze Sache gekommen. Der hat dann Anfang der 70er Jahre die Villa besucht und in einem ja wirklich wichtigen Beitrag ja über die wahre Entstehung von E1027 und auch ihrem anderen Haus, Tombe à Paillat, geschrieben. Und so erwacht dann dieses ganze Interesse an Aileen Gray wieder und es werden Ausstellungen über sie vorbereitet, es werden, wie du schon sagst, diese ganzen Auktionen angestellt und ja, der 1972 kommt der Nachlass von Jacques Duquet. Vielleicht habt ihr aufgepasst, also das ist dieser
erste. Ich habe nicht aufgepasst, wer war's?
Dieser erste große Förderer und Mäzen von Aileen Gray. Es kommt zur Versteigerung seines Besitzes und da sind eben auch, sind wichtige Werke von Aline Gray drunter. Unter anderem auch ihr berühmter Wandschirm Le Destin. Und der erzielt einen Rekordpreis von 18.000 Pfund. Okay, ist jetzt nicht ganz so viel
das wie. Das sind nicht die fast 30 Millionen aus Yves Saint Laurents Nachlass, aber.
Aber das ist zu dieser Zeit so viel, wie noch nie für ein Möbelstück des Art Deco bezahlt wurde. Verrückt. Also es gibt einen totalen Aileen Gray Hype in den 70er Jahren. Und sie selbst ist ja mittlerweile 93 Jahre alt, also das ist schon ein Ömchen. Und es gibt Äußerungen von ihr, wie sie sagt, dass sie das Ganze absurd findet. Und wahrscheinlich vor allem deswegen, weil sie, als sie ihre Galerie geschlossen hat, die Möbel, die sie angefertigt hat, wirklich weit unter Wert verkaufen musste. Und plötzlich gibt es diesen riesigen Hype um sie und ihre Werke.
Und ich glaube, so richtig auch wissenschaftlich ein bisschen auf den Plan gerufen wird sie dann 1987, als Peter Adam ihre, ja, wirklich ein umfassendes Werk mit Fotos ihrer Möbel, ihrer Architektur und auch einer umfassenden Biografie veröffentlicht. Peter Adams hat sie seit den 60ern auch besucht und mit ihr gesprochen und meinte irgendwie, er ist mit ihr noch an der Côte d'Azur über die Zäune geklettert und so. Und sie hat ihm da irgendwie noch Sachen gezeigt. Also der ist so ihr Hausbiograf. Ein bisschen hat er sich selber, glaube ich, ein bisschen erdichtet, den Rang.
Dann kommen sie alle angekrochen. Nein, aber tatsächlich schon 1971 wird Eileen Gray von der englischen Royal Society of Arts, also der Gesellschaft der schönen Künste, der Titel Royal Designer for Industry, also königliche Industriedesignerin, verliehen. Und das Witzige ist, dass sie weder zur feierlichen Verleihung erscheint, noch irgendwelche Informationen an die Presse gibt von sich aus und auch dieses extrem imagefördernde Kürzel, also RDI, nicht hinter ihren Namen setzt. Also da zeigt sich auch nochmal, dass sie irgendwie von dieser Selbstdarstellung oder von diesem Titel überhaupt nichts hält. Aber sie kann eben nicht verhindern, dass es diesen totalen Hype gibt und auch, dass dieses Porträt, wenn man sie googelt, was man sofort findet, was Berenice Abbott einmal von ihr gemacht hat mit dem Bubikopf, so wo man so im Profil sieht, ja, dass das sich extrem verbreitet und sie irgendwie, ja, super abgehypt wird. Und zwei Jahre später, 1973, wird die erste große Ausstellung über sie in London eröffnet. Die heißt einfach nur Eileen Gray. Das MoMA in New York übernimmt diese Gray-Retrospektive. Und diese Ausstellung sieht auch ein Londoner Unternehmer, der verschiedene Möbelklassiker der Moderne nachbaut. Und er beginnt auch mit dem Nachbau von Grays Möbeln. Und 1973 sichert sie ihm handschriftlich die Rechte an ganz vielen von ihren Entwürfen zu. Also sie segnet auch einige Nachbauten von ihm ab, die er von einigen Möbelstücken von ihr gemacht hat. Also es zeigt sich wirklich, dass sie so eine Egalhaltung entwickelt hat, vielleicht auch aus Schutz oder so in den Jahren davor. Und fein damit ist, dass ihre Möbel, ihre Entwürfe einfach kopiert werden.
Habe ich mich halt auch gefragt, woher das kommt. Und das ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber vielleicht ist es auch einfach aufgrund ihrer Familie und dieses Reichtums, den sie einfach mitbekommen hat, dass sie nicht darauf angewiesen war, dass sie irgendwie Geld damit verdient. Aber sie hat, ja, ihr war es ja irgendwie noch nie wichtig, den Credit unbedingt zu bekommen. Also auch bei der Villa hat sie dann ja gesagt, ja, es war ein Gemeinschaftsarbeit, muss man doch jetzt nicht klären. Also irgendwie, sie war da nicht so, ich weiß nicht, irgendwie ist es eine ganz angenehme Art, auch einfach zu sagen, ist doch Schnurz, ist doch einfach schönes Design. Warum wäre
Schnurz?
Ist Schnurzi. Aber andererseits, ja, es ist halt schade, weil die Männer haben sich alle drum bemüht, ihren Credit zu bekommen. Was ganz spannend ist, du sagst jetzt, in den 70er, 80ern entdeckt man Eileen Gray so ein bisschen wieder. Ihre Sachen werden verkauft, ihre Designs werden wieder aufgelegt. Was halt irgendwie total stiefmütterlich behandelt wird oder so gar nicht wieder entdeckt wird, erstmal ist die Villa E1027. Also ich berichtete vom verrückten morphiumsüchtigen Schweizer Arzt Kegi, der irgendwie bei einer Orgie da erstochen wurde, 96. Danach wurde das Haus besetzt und es verfiel immer mehr. In den späten 90er Jahren hat es dann die französische Regierung gekauft. Und zwar, um Le Corbusiers Malereien zu sichern.
Wow.
Also erstmal gut, dass es im staatlichen Besitz ist eigentlich. Das sichert ja eigentlich, dass es erhalten wird. Das Haus wurde dann auch 2001 unter Denkmalschutz gestellt, aber war weiterhin stark sanierungsbedürftig. Und seit 2008 wird das Haus restauriert und wieder in seinen bauzeitlichen Zustand, also Entwurfszustand Eileen Gray sozusagen, versetzt. Mhm. Mit der Ausnahme der Wandbilder, weil die sind ja vom großen Le Corbusier, die werden konserviert.
Autsch.
Autsch, ja. Und was nochmal das Doppel- oder Oberautsch ist so ein bisschen, ist, dass Le Corbusiers Gesamtwerk ja auch seit einigen Jahren Weltkulturerbe ist. Es gibt zwei Architekten überhaupt, von denen das Werk als Weltkulturerbe eingetragen ist. Frank Lloyd Wright.
Zu Recht.
Wir lieben Frank Lloyd Wright. Auch Gegenbewegung zu Le Corbusier, organische Architektur, ganz andere Formsprache. Chefskiss, sage ich dazu. Und Le Corbusier. Es sind 17 Werke von Le Corbusier als Weltkulturerbe eingetragen. Auch Le Cabanon, also seine kleine Creep-Hütte, die Creep-Hütte, ist eben auch Teil des Weltkulturerbes. Wenn man heute auf die Homepage zum Beispiel der Villa E 1027 geht, dann wird zumindest gesagt, die Villa E 1027 von Eileen Gray und Le Corbusiers Hütte. Also sie wird zumindest zuerst genannt auf der Homepage.
Krass.
Ja, aber die Villa selber aber ist eben ja kein Weltkulturerbe.
Aber ich finde es krass, dass er überhaupt genannt wird in diesem Zusammenhang, weil er hat ja im Prinzip nichts anderes als irgendwie Graffiti da an die Wand gebracht. Ich finde es wild. Sorry, aber da werde ich auch ein bisschen fuchsig. Bist du
fuchsig? Ja, aber das ist halt einfach, ja, der Name sells. So,
ja,
ne?
Ja, okay. Ja.
Also ein ich weiß nicht, ob es, naja, erstmal ist es schön, dass die Villa instand gesetzt und saniert wird. Es gibt auch einen schönen Dokumentarfilm von 2014 darüber, wo das beschrieben wird. Und es gibt sogar einen Spielfilm, wusstest du das?
Jetzt kommt ein Spielfilm raus, oder?
Nee, es kommt eine Doku raus. Aber es gibt einen Spielfilm von, jetzt muss ich mal eben schnell schauen, 2015, The Price of Desire. Ah. Das ist nämlich eine Aussage, die die Käuferin dieses Schlangenstuhls, über den wir gesprochen haben, gesagt hatte, als sie gefragt wurde, wie kann man irgendwie fast 30 Millionen für einen Stuhl ausgeben, hat sie gesagt, that's the price of desire. Mm. Genau, und diese Voraussetzung dafür, dass die am Originalort drehen durften, diesen Film über Gray, Badovici, Le Corbusier und die Beziehung, war, dass sie eben Geld in die Restaurierung dieses Hauses stecken. Mm. Und was ich richtig geil fand, also der Film hat nicht so gute Bewertung bei IMDb, aber Damia, wir erinnern uns, die mit der Eileen Gray zusammen war, die mit dem Panther im Cabrio, wird gespielt von, halte ich fest, Alanis Morissette.
Okay, wow. Alleine dafür sollte man sich den Film anschauen.
Ich glaube auch.
Vielleicht jetzt, genau, also vielleicht noch ein kurzer Vorgriff. Es kommt auch jetzt, während ihr diesen Podcast hört, gerade in diesem Moment.
Also Kinostart ist 24. Oktober.
Eine Dokumentation über Eileen Gray raus. Und wir sind sehr gespannt.
Genau, also die heißt 1027, Eileen Gray and the House by the Sea. Und der Fokus dieser Dokumentation ist eben auf der Villa und vor allem dem Umgang Badovicis und Le Corbusiers nach der Trennung mit diesem Haus. Also ihr seid jetzt schon mal vorbereitet und ihr könnt jetzt die gesamte Vielfalt und Bildgewalt dieses Gebäude euch dann im Kino bald angucken.
Ja, sehr schön. Vielleicht noch als kleiner Nachklapp, wie es denn eigentlich alles weiterging oder zu Ende ging mit Eileen Gray. Auch spannend, dass sie so alt geworden ist. Ich glaube, das ist unsere älteste Protagonistin bisher in diesem Podcast. Insgesamt ist sie ja 98 Jahre alt geworden.
Nicht schlecht, Herr Specht.
Nicht schlecht. 1976 ist sie in Paris gestorben. Und leider, das muss man wirklich sagen, hat sie sich dafür entschieden, 2 Jahre vor ihrem Tod einen Großteil ihrer persönlichen Briefe und Fotos und Unterlagen zu vernichten. Und dazu muss man auch noch sagen, dass im Zweiten Weltkrieg oder beziehungsweise in beiden Weltkriegen auch schon total viele Dokumente und Möbel und Fotos von ihr zerstört worden sind. Das heißt, das, was von ihr übrig bleibt, ist leider sehr wenig.
Aber irgendwie ist sie ihrer Linie da auch treu geblieben mit.
Ja, da hast du recht.
Ist konsequent einfach, muss man auch so hinnehmen.
Uns bleibt der Film, den wir uns bald angucken können.
Ja, und ja, auf jeden Fall super viele schöne Fotos und Eindrücke von ihren Designs, von ihren Architekturen. Also googelt gerne auf jeden Fall. Da gibt es noch so viel zu entdecken zu Eileen Gray, nicht nur zur Person, sondern auch zu ihren Entwürfen. Und also mir hat es mega Spaß gemacht, mich mit ihr zu beschäftigen für diese Folge.
Mir auch. Ja, ich bin Fan.
Cool. Okay, dann gehen wir jetzt beide mit einem neuen Crush aus der Folge raus.
Ja, ich hoffe, oder wir hoffen, dass
ihr geht mit einem Crush auf uns raus.
Genau. Wenn ihr den Podcast gut fandet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst auf Spotify oder auf Apple Podcast. Kann man da auch bewerten?
Kann man auch bewerten. Bei Spotify kann man übrigens jetzt auch Kommentare zu einzelnen Folgen schreiben.
Ihr könnt ja meinen, wenn ihr bis hierhin gehört habt, könnt ihr einen kleinen Kommentar auf unsere Folge hinterlassen. Vielleicht schreibt in die Kommentare
Creephütte 24.
Okay, gut, mach das. Und cool. Ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, Britt.
Ich mich
es
auch.
Es ist schön mit dir.
Ciao und miau mit dir auch.
Tschüss. Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.